They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tue ich heute. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. In den ersten Minuten erstmal alleine, ganz kurz, versprochen. Ihr braucht nicht fürchten, Julius wird gleich auch für euch da sein. Aber heute sitzt er mir leider nicht virtuell gegenüber, wie sonst immer, weil der gute Herr in Los Angeles, California unterwegs ist, bei wahrscheinlich wesentlich besserem Wetter, als das hier in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist. Ich schaue aus dem Fenster. Hier im Süden schneit es. Es hatte heute minus 5 Grad oder so. Das hat der Kollege Schubert wahrscheinlich gerade besser und da freuen wir uns natürlich für ihn. Für uns bedeutete das, dass wir die heutige Folge, die ihr dann gleich auf den Ohren haben werdet, das Hauptsegment, vorproduziert haben bereits in der vergangenen Woche. Es ging um Athletik, das Konzept von Athletik im Basketball, wie genau man das definieren kann, wie man es vielleicht anders denken könnte oder sollte, als das die meisten wahrscheinlich tun. Und damit haben wir uns heute beschäftigt, beziehungsweise damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt und ihr dürft euch heute damit beschäftigen. Und wir hoffen sehr, dass es genauso viel Freude bereitet, zuzuhören, wie es uns Freude bereitet hat, diese Folge aufzunehmen. Es wird nerdig, es wird tief reingehen. Davor gibt es aber eine kurze, knackige Headline und die kommt heute nur von mir solo. Und ich spreche sie hier quasi ins Leere hinein. Ich habe nicht das herrliche Gesicht von Julius mir wenigstens am Screen gegenüber sitzend, der dann ab und zu mal nickt oder, ja, wenn man ehrlich ist, eher so genervt die Augen rollt oder entgeistert mit dem Kopf schüttelt oder sowas in die Richtung, wenn ich irgendwelche Takes raushau. Bei der heutigen Headline würde er mir aber, glaube ich, zustimmen, weil er war einer von zugegebenermaßen einigen NBA-Experten, die vor der Saison bereits prophezeit haben, dass die Oklahoma City Thunder richtig, richtig gut sein werden. Und ich gehörte nicht zu dieser Gruppe. Und da muss ich mich im Nachhinein, das ist meine Headline für die heutige Folge, ich muss mich bei den OKC Thunder entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei Sam Presti tue oder bei Shai Gilgeous-Alexander oder bei Coach Daigneault oder bei Chet Holmgren, der als Rookie Big Man eine überragende Saison spielt. Aber die Thunder mit einem Rekord von 24-11 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es ging zwischendurch wieder ein bisschen bergab. Sie sind abgekühlt mit Niederlagen in Atlanta und in Brooklyn, kurz nach dem Jahreswechsel. Aber davor gab es eine 5-Game-Winning-Streak, in der sie sehr, sehr viel Beeindruckendes gemacht haben. Man hat Boston geschlagen, das stand jetzt weiterhin beste Team der bisherigen Saison. Brooklyn geschlagen, den amtierenden Champ Denver geschlagen, die Knicks geschlagen und die Minnesota Timberwolves, den Number One Seed im Westen und weiterhin die beste Defense der Liga, mal eben 129 Punkte eingeschenkt. Und da möchte ich einfach mal den Hut ziehen. Das ist wirklich, wirklich, natürlich nicht nur in diesem Stretch, sondern generell bislang in dieser Saison. Aber gerade diese ein, zwei Wochen, in denen man diese 5 Siege aneinander gereiht hat, das war schon großes Kino, was da bei den Thunder abläuft. Und ein paar Zahlen dazu. Die Thunder haben aktuell die drittbeste Offensive der Liga, die 8. Defensive. Sie sind neben Philly und Boston das einzige Team, das in den Top 10 an beiden Enden des Parketts rangiert. Im Halfcourt, beste Halfcourt-Offense der NBA, die 5. Halfcourt-Defense der NBA, das einzige Team, das in beiden Aspekten in der Top 5 zu finden ist. Die 10. Transition Offense, die 3. Transition Defense und bei Cleaning the Glass gibt es eine Übersicht, die sogenannten Four Factors. Das sind sowohl in der Offensive als auch in der Defensive die Effective Field Goal Percentage, also wie gut man seine Würfe trifft. Die Turnover Percentage, also wie oft man den Ball verliert, beziehungsweise wie oft man den Gegner dazu zwingt, den Ball zu verlieren. Die Offensive Rebounding Percentage, das heißt, wie gut man reboundet, also entweder die eigene Offensiv-Rebound-Quote oder die Offensiv-Rebound-Quote des Gegners, also dann meine Defensiv-Rebound-Quote quasi. Und die Freiwurfrate, wie oft man den Gegner an die Linie schickt oder wie oft man selbst an die Linie geht. Und in all dem sind die Thunder, neulich schon angesprochen, sie sind ein sehr schlechtes Rebounding-Team. Das muss man, also Platz 28 in der eigenen Offensiv-Rebound-Quote, Platz 29 in der gegnerischen. Das ist nicht gut. Deswegen bin ich auch weiterhin der Meinung, wie neulich in unserer Trade-Folge angekündigt von mir, dass ein weiterer Big Man diesem Team gut zu Gesicht stehen würde. In der gegnerischen Freiwurfrate sind sie ziemlich schlecht, Platz 26, also sie faulen oft. Aber alles andere sind die Thunder einfach gut. Platz 10 in der eigenen Freiwurfrate, Platz 2 in der Effective Field Goal Percentage, Platz 3 in der gegnerischen Effective Field Goal Percentage, Platz 2 in der eigenen Turnoverrate und Platz 1 in der gegnerischen Turnoverrate. Was unter anderem damit zusammenhängen könnte, dass Shai Gilgeous-Alexander die Liga mit locker flockigen 83 Steals anführt, bis dato. Platz 2, ich gucke jetzt parallel nochmal nach, die Zahlen sind von gestern, vielleicht hat sich da in den Top 3, in den Top 5 was getan in der Zwischenzeit. Ja, Shai hat einen lächerlichen Vorsprung. Steals insgesamt, Shai Gilgeous-Alexander Platz 1 mit 83 Steals. Matisse Thybulle Platz 2 mit 57. Kawhi Leonard Platz 3 mit 56, Paul George 55. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Shai Gilgeous-Alexander 83, Platz 2, 57 Steals. Das ist schon ziemlich krass. Aber ja, worauf ich hinaus möchte. Die Thunder sind in so ziemlich allen Aspekten, die man irgendwie mit dem Sport Basketball in Verbindung bringt, bislang in dieser NBA-Saison entweder ein sehr gutes Team oder ein sehr, sehr gutes Team. Und das habe ich so nicht kommen sehen. Ein paar andere haben es kommen sehen. Und ich muss mich entschuldigen. An dieser Stelle der Strauß Blumen und der gezogene Hut für Oklahoma City und die Thunder. Und damit bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Es war ein bisschen komisch, hier alleine reinzusprechen. Ich hoffe, man konnte mir folgen, auch ohne Julius zumutendes Nicken und so. Und jetzt geht's weiter mit dem Hauptsegment der heutigen Folge. Wie gesagt, Athletik. Es wird nerdig, Leute. Es war geil. Ich hoffe, ihr findet es auch geil. Und jetzt ist er dann auch gleich wieder da. So, Leute. Nach diesem kurzen, ungewohnten Solo-Intro ist er jetzt wieder bei mir. Oder war er beziehungsweise bei mir. Wenn auch nur virtuell, leider. Aber physisch befindet er sich jetzt gerade noch in Dessau. Ab morgen dann in Düsseldorf, richtig? Und ab übermorgen dann genau. In Sunny California, unser Westside Boy, unser LA Sunny Boy, Julius Schubert. Oh, er beglückt mich noch ein letztes Mal, bevor es ihn auf die andere Seite des großen Teiches zieht. Und wir produzieren hier eine hoffentlich Banger-Folge für euch vor. Julius, wunderschönen guten Morgen. Bist du excited für das LA-Abenteuer?
Ich bin sehr excited. Wunderschönen guten Morgen auch dir hier noch aus dem grauen Deutschland. Naja, das wird eine sehr, sehr geile Woche hoffentlich. Die erste von mir mit organisierte Community-Reise, da warte ich seit Monaten drauf, seitdem feststeht, dass wir diese Reise machen können. Wir haben ja selber im Podcast auch drüber geredet. Damals, Wetter soll geil werden, also jetzt nicht so unglaublich warm, so zwischen 15, 16, 17 Grad, aber du weißt es selber, es fühlt sich immer wärmer an in Los Angeles, als es wirklich ist. Das ist auch im Internet gesehen, auf mehreren Seiten, dieses Real Feel, was da bei manchen Wetterdiensten steht, ist immer 3-4 Grad wärmer, als es wirklich ist. Das ist ein sehr schöner Nebeneffekt. Ansonsten jeden Tag blauer Himmel und Sonnenschein.
Ja, ich werde nie vergessen, wie wir an diesem einen Morgen vor diesem Donut-Shop, bevor wir dann irgendwo hingefahren sind, oder es war 8 Uhr
morgens. Wir sind dann den Strand gefahren, das war der erste Morgen. Genau. Ja. Randy's Donuts.
Und dann Iron standen Man. Wir auf diesem Parkplatz, alle so in kurzer Hose und T-Shirt und mampfen unsere Donuts. Und ich gucke aufs Handy und mein Handy sagt mir so 8 Grad oder sowas. Und
genau, ich, genau, ja.
Nein, niemals.
Deswegen, also 17 Grad in L.A. sind wie, keine Ahnung, 23 hier, von daher wird es hoffentlich eine sehr gute Zeit, ein paar NBA-Spiele mit dabei. Schauen wir mal, wie es wird.
Sehr, sehr schön. Und in diesen NBA-Spielen wirst du sicherlich auch den ein oder anderen Spieler sehen, den man in einem klassischen, traditionellen Verständnis als athletisch bezeichnen würde, den man aber auch in einem etwas erweiterten, tiefergehenden Verständnis, das wir hoffen, heute schaffen zu können für viele von euch, das ich definitiv geschaffen habe in der Vorbereitung auf diese Folge, werden sicherlich auch einige dabei sein, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so klassisch athletisch, aber wo man sich dann denkt, hey, der Typ ist ganz schön athletisch. Und wir wollen uns heute genau damit beschäftigen, mit dem Konzept von Athletik im Basketball. Was dieses Wort eigentlich bedeutet und anhand eines Modells, das der das Basketball- und Content-Genie Ben Taylor, a.k.a. Thinking Basketball, vor einer ganzen Weile schon mal aufgestellt hat. In dem Moment, als ich damals diese Podcast-Folge gehört habe, habe ich mir schon gedacht, hey, das wird irgendwann mal, muss das ein Podcast-Thema für uns sein. Also Leute, schnallt euch an, heute wird es richtig schön nerdig, ein bisschen biologisch, ein bisschen anatomisch, aber vor allem wollen wir uns mit dem Konzept der Basketballathletik beschäftigen und anhand eines Modells von eben Ben Taylor. Erstmal vielleicht allgemein gefragt, bevor wir dann richtig reingehen. Hat sich dein Verständnis von Athletik oder hat sich dein, wie will man sagen, dein athletischer Horizont in Bezug auf Basketball auch verändert jetzt durch die Vorbereitung auf diese Folge und durch das Auseinandersetzen mit diesem Modell und diesen Gedanken?
Auf jeden Fall. Also die Dinge, die Ben Taylor damals in seinem Podcast gesagt hat, die ich in anderen Artikeln, die ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung gelesen habe, hat das schon einiges verändert in einigen Bereichen, wo man über Sachen wie Hand-Eye-Body-Coordination, Dinge, über die man halt vorher so nie nachgedacht hat, von denen man jetzt immer liest und was mir dann sicherlich jetzt auch beim zukünftigen Anschauen von Tape besonders auffallen wird in einigen Bereichen. Aber es ist halt so ein generelles Ding, dass einfach sehr viel rumgeworfen wird mit diesem Wort athletisch und der Spieler ist athletisch, der Spieler ist nicht athletisch und das stört mich schon seit einer Weile und ich versuche auch immer wieder in meinen Videos dann nicht einfach nur zu sagen, der und der Spieler ist einer der athletischsten Spieler der NBA, sondern was genau macht er denn, was ihn athletisch so stark macht oder halt auf der anderen Seite vielleicht auch so schwach, welche einzelnen Teilbereiche gibt es? Das war in meinen Videos nie im Leben so detailliert, wie das der gute Ben Taylor gemacht hat oder wie wir das heute versuchen werden. Aber es ist schon länger so ein bisschen so ein Ding von mir gewesen, dass ich versucht habe, nicht einfach nur zu sagen, ja, guter Athlet, schlechter Athlet, sondern da zu differenzieren in einigen Bereichen, genauso wie man halt auch bei allen anderen Bereichen im Basketball ist. Ein guter Defender, da kann man auch in On- und Off-Ball oder ein guter Shooter, gibt es auch Bereiche. Und so wie das in all diesen Bereichen im Basketball und im Sport ist, ist es natürlich auch bei der Athletik so, dass sich das sehr, sehr detailliert runterbrechen lässt auf sehr, sehr viele verschiedene Bereiche. Und das werden wir heute mal versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Und ich habe wahnsinnig Bock drauf.
Ich auch. Wir haben gestern, während wir uns beide noch vorbereitet haben, auch schon geschrieben, das wird heute wieder so ein richtig schönes, bigger picture, nerdiges, deepes Thema. Und die Vorbereitung hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch weil ich tatsächlich mich schon immer interessiert habe für, wie genau solche Abläufe, also Bewegungsabläufe im Körper funktionieren. Also solche Geschichten mit Fast-Twitch und Slow-Twitch-Muscles. Ich habe mich richtig, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, wir hatten in der 11. Klasse, also in der Oberstufe in Sport, hatten wir auch viele Theorieteile, wo es dann unter anderem um aerobe und anaerobe Energiegenerierung in den Muskelfasern geht und so weiter. Das war, ich habe mich richtig zurückerinnert gefühlt an Sport bei Herr Bogen, Shoutout an der Stelle, der... Also es waren zum Teil solche Wiederholungssachen aus der 10., 11., 12. Klasse und zum anderen Teil einfach Dinge, die, als sie dann Ben Taylor oder seine Gäste im Podcast gesagt haben oder als man sie liest auf diesem Modell, die sofort einleuchten. Aber dieses klassische, ach krass, okay, habe ich mir noch gar nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Und wenn man das in einen solchen Kontext setzt, ergibt es total Sinn und verändert tatsächlich das Verständnis von Athletik. Und ich gebe dir voll recht, Athletik ist so ein Allerweltswort, das total schnell umhergeworfen wird. So ein bisschen, nicht ganz so schlimm wie Mentalität, aber so ein bisschen, genau wie du gesagt hast, Spieler X ist super athletisch und Spieler Y ist, boah, der ist nicht athletisch, der wird dann vom Feld gespielt. Und was bedeutet das denn eigentlich? Was genau sollen wir anfangen mit diesem Begriff? Und das wollen wir heute versuchen, ein wenig zu entschlüsseln. Erst der organisatorische Credits-Hinweis. Die Folge 135 betrifft das von Thinking Basketball, was viele von euch sicherlich kennen werden. Falls nicht, wir legen es immer wieder ans Herz. Ben Taylor ist eine Liga für sich, was Gedanken über Basketball angeht. Also die Folge heißt Hashtag 135 Basketball Athleticism with Eric Leidersdorf und Evan Sauker. Eric Leidersdorf ist ein Experte für Biomechanik und Evan Sauker ist ein Neurowissenschaftler. Das waren die beiden Gäste in dieser Folge. Und das dazugehörige Modell, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch in der Folgenbeschreibung. Das hat er in einem Tweet rausgehauen. Also die Folge ist vom 29. Juli 2022. Und in dem Tweet, in dem er diese Folge promotet hat, hat er dann eben auch dieses Modell veröffentlicht. Wenn ihr Lust habt, holt das mal raus und guckt drauf oder habt das vielleicht sogar offen, während ihr jetzt diese Folge hört. Ich glaube, das hilft wirklich zur Visualisierung. Aber ansonsten würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein und sagen, dass Ben Taylor und seine Gäste diese Basketballathletik. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin in der Vorbereitung jetzt zu einem leicht anderen Schluss gekommen. Bin ich sehr gespannt, was du dann am Ende dazu sagst, kleiner Cliffhanger. Es ist aufgeteilt quasi in drei Säulen. Und die erste Säule bezeichnet Taylor als Hard Athleticism. Das ist das, was man vielleicht am ehesten im klassischen Sinne als Athletik definieren würde. Das hat 5 Unterpunkte und ich würde sagen, wir fangen jetzt da einfach mal an. Wo möchtest du anfangen? In der Schublade der harten Athletik, wenn man so will.
Lass uns mit Stärke bzw. Kraft anfangen.
Ja, sehr gerne. Das habe ich mir auch als erstes notiert unter diesen 5 Unterpunkten. Ja, der erste Punkt der Stärke. Und wir werden jetzt hier diese einzelnen Punkte raushauen und ein bisschen drüber sprechen, aber hier und da auch nicht so ganz krass in die Tiefe gehen. Gerade Stärke ist so ein Thema, das ist dann irgendwie noch so Kraft plus Masse, so eine Verbindung. Und da können wir dann fast schon physikalisch werden. Aber ich glaube, wenn man das Wort Stärke sagt, dann ist so grob verständlich, was man meint. Also Shaq zum Beispiel war wahrscheinlich in NBA History das ultimative Beispiel für einen Spieler, der einfach stark ist. Also es ist zum einen, wie viel Masse bringst du mit und zum anderen, ja, wenn man so will, wie viel Muckis hast du, wie viel Kraft kannst du generieren. So Spieler wie Giannis heutzutage. Giannis ist ein unglaublich starker Spieler. Embiid, Jokic. Das ist etwas, das jetzt nicht so wahnsinnig tief geht und wo man auch, glaube ich, wenn man das Wort Stärke hat, Stärke sagt, ein gewisses richtiges Verständnis schon mit drin hat. Einen interessanten Aspekt von Stärke finde ich, wenn wir sprechen immer wieder zum Beispiel über Guards, die mehr switchable sind, im Sinne von, dass wenn sie gegen Bigs im Pick and Roll switchen und dann im Post verteidigen müssen oder generell ihren Mann stehen müssen gegen einen größeren, eigentlich stärkeren Gegenspieler, die sich dann eben besser schlagen als andere. Jrue Holiday ist so ein Paradebeispiel dafür. Kyle Lowry, Marcus Smart. Also Stärke ist eben nicht nur reine Masse und reine Muskelmasse, sondern auch sowas wie Core Strength. Was wäre denn da der deutsche Begriff dafür? Also Core Strength? Rumpfstärke. Naja, okay. Ich glaube, Core Strength ist ein schöneres Wort. Was natürlich super schwer von außen irgendwie zu bewerten ist, aber wenn Jrue Holiday gegen einen Big geswitcht wird, im Vergleich zu einem, keine Ahnung, das ist so ein Guard, der von den reinen Ausmaßen her vergleichbar ist. So ein Tyler Hero vielleicht, also relativ großer Guard, auch nicht super schmächtig, aber wird halt weggeblasen im Post gegen irgendwelche Bigs. Und Jrue Holiday halt nicht. Das ist dann auch eine Form von Stärke, die vielleicht ein bisschen schwerer zu greifen ist, aber das ist im Prinzip das Thema Stärke umrissen. Und es hilft halt, auch wenn wir offensiv drüber nachdenken, Stichwort Finishing, da ist, glaube ich, Stärke so mit am wichtigsten.
Ja, ich denke auch, dass man hier dann unterscheiden kann, okay, Stärke am offensiven Ende, Stärke am defensiven Ende. Am offensiven Ende, wie kannst du deine physischen Attribute in Sachen Stärke, deine Kraft einwirken lassen auf deine Gegenspieler, vorrangig beim Drive zum Korb. So, wie viel Kraft kannst du auf deinen Gegenspieler einwirken, um ihn zu bewegen, entweder wenn du jetzt, keine Ahnung, im Drive bist, Schulter runter und dann rein in den Gegner oder mit dem Rücken zum Korb, wo du ihn versuchst, dann in Richtung Korb zu pushen, um in deinen Spot zu kommen. Und dabei helfen dir natürlich die breiten Schulter, der tiefe Körperschwerpunkt, dass du gebaut bist wie ein Panzer im Optimalfall. Und am defensiven Ende ist es das Gegenteil, ist es physischen Kontakt quasi einstecken zu können, absorbieren zu können, wenn der von dem offensiven Spieler auf dich eingewirkt wird, aber natürlich auch auf der anderen Seite das dagegenhalten. Beispiele, du hast jetzt einige Beispiele von den Guards genannt. Ich denke, gerade wenn wir so über die besten Spieler der NBA nachdenken, da sind eine Menge Spieler dabei, die physisch wirklich stark sind. Ich denke, LeBron ist und bleibt eines der Paradebeispiele für jemanden, der einfach Bullyball spielen kann, der dich aus dem Weg räumen kann, der, ich sag's in meinen Videos gerne, der einfach durch dich hindurch geht, als wärst du einfach nicht da. Ja. Er geht halt zum Korb, als wäre halt kein Verteidiger da, gerade in den Miami-Jahren und in seinem zweiten Aufenthalt in Cleveland. Jemand wie Luca, der, egal ob mit dem Gesicht zum Korb oder mit dem Rücken zum Korb, wirklich Bullyball spielen kann und in seine Spots kommt. Jokic ist ein wahnsinnig kräftiger Spieler, der wirklich Power hat. Giannis, gebaut wie ein griechischer Gott. einen Kawhi Leonard, der wirklich fantastische physische Attribute mitbringt, wenn es in Stärke geht. Auch jemand wie Jimmy Butler. Da siehst du schon am Körperbau, dass diese Spieler stark sind und kräftig sind und Masse mitbringen. Und ein Aspekt, worüber ich in meinen Videos auch gerne rede und was jetzt vielleicht nicht unbedingt in Richtung dann Athletik geht, aber schon trotzdem das behandelt, aber halt Basketball-IQ und Spielverständnis und Athletik bin dann vermischt, ist, dass es einige Spieler perfektioniert haben, im genau richtigen Moment den Körperkontakt zu suchen. Man sieht das immer wieder bei einem LeBron, bei einem Luka und bei einem Jimmy Butler. Das sind in meinen Augen die drei besten Spieler der Welt, wenn es darum geht, in welchem Moment suchst du den Körperkontakt zu deinem Gegenspieler? In welchem Moment ist dein Gegenspieler am anfälligsten? An welchem Moment ist der Impact am größten? Und zwar gesehen auf die Zeit, also wann und auch an welcher Stelle. Und wir haben immer wieder Spieler, Giannis zum Beginn seiner Karriere oder Zion Williamson auch aktuell noch, die perfekte physische Voraussetzung mitbringt und unheimlich kräftig und stark sind, die aber noch nicht so richtig verstanden haben, wie sie das so richtig timen. Und wenn du natürlich wie einen LeBron und einen Luka und wie einen Butler das absolut perfektioniert hast, immer wieder den Defender erwischst, wenn er gerade am schwächsten ist und du bringst so schon gute Voraussetzungen mit im Bereich Stärke und Kraft und Power, dann ist es natürlich noch viel, viel größer und noch viel, viel positiver für dich. Aber ja, physische Stärke, gerade im Sport wie Basketball, ist einer der wichtigsten Bereiche, wenn es um Athletik geht. Und vielleicht auch ein Beispiel über einen Spieler, über den wir noch sehr häufig reden heute, habe ich so das Gefühl, ist Anthony Edwards, über den, wenn dieser Podcast draußen ist, auch schon mein Video draußen ist, der in den ersten Jahren seiner Karriere nicht wirklich viel gemacht hat aus der Stärke, die er halt mitbringt. Er hat weder beim Drive sich einen Vorteil daraus gemacht, hat sehr kontaktlos gespielt, er konnte Kontakt nicht so wirklich absorbieren, direkt am Korb, hat keine Fouls gezogen. Man merkt es in der Saison wirklich, dass er den Fokus darauf gelegt hat, dass er mehr und mehr den Kontakt sucht, aggressiver spielt, mehr Bullyball spielt, Kontakt mehr absorbiert und das hilft der Effizienz, das hilft seinen Drives, das hilft, dass er mehr an die Freiwurflinie geht fast doppelt so oft an die Freiwurflinie pro 100 Possessions, wie er es vor 2 Jahren gemacht hat. Und all das ist, dass er diese gottgegebene Stärke, die er einfach mitbringt, auch besser einzusetzen weiß in dieser Saison.
Absolut. Also Anthony Edwards, Spoiler Alert, ist ein Name, der noch häufiger fallen wird in anderen Bereichen. Ein Name, auf den ich noch ganz kurz eingehen möchte, ist Luka Doncic, den du auch gerade erwähnt hast. Weil zum einen, wie du gesagt hast, diese fast schon strategische Herangehensweise bei Drives. Wann haue ich meine Schulter wo rein, um mir möglichst viel Platz zu generieren? Aber bei Luka ist es halt auch einfach...
Oder um Fouls zu ziehen, ja.
Oder um Fouls zu ziehen. Aber bei Luka ist es halt auch zum Teil einfach die schiere Masse. Also Luka ist 2,1 Meter groß, 104 Kilo und einfach, der ist einfach stark. Das darf man, also man guckt ihn an und jetzt dieses Jahr nicht mehr so, aber gerade die letzten Jahre macht man so ein bisschen Witzchen. Ja, Luka, der mit einer kleinen Wampe ins Training Camp kommt und sich erstmal in Form spielen muss. Ja, aber zum Teil ist es halt auch gerade diese Masse und diese Stärke und diese Kraft, die er generieren kann, ist halt ein großer Teil seines Games bei seinen Drives, bei den Arten und Weisen, wie er an die Freiwurflinie kommt, wie er sich Platz verschafft, wie er Kontakt absorbiert, wie er in der Defense, obwohl wir immer wieder drüber sprechen, was für ein schrecklicher Verteidiger er phasenweise ist, einfach weil er vielleicht die Körner nicht hat, den Bock nicht hat, tatsächlich in Sachen so laterale Beweglichkeit ein bisschen federn lässt. Aber er ist halt groß und stark und das gibt dir so einen gewissen Floor, was die Defensive angeht. Und deswegen, wir wissen noch nicht genau, wie wir diese Folge nennen werden, aber sowas wie so ein bisschen clickbaity, ist Luka Doncic der athletischste Spieler der NBA oder sowas? Weil ich finde, in vielen dieser Punkte, die wir jetzt auch gleich noch durchsprechen werden, ich denke immer wieder an Luka. Und Luka ist ja dieses Paradebeispiel. Auf den ersten Blick, ja, so athletisch ist der nicht. Der rennt nicht so schnell, der springt nicht wahnsinnig hoch. Ja, aber wenn man tiefer reingeht, ist das ganz schön krass, was der da mit seinem Körper so anstellen kann. Wollen wir mit diesem, mit der Vertikalen, weil das ist, finde ich, der zweite Punkt, wo man am ehesten sagen kann, das ist so das klassische Verständnis von Athletik,
Das so umhergeworfen wird. Die besten Dunker sind die besten Athleten, ja, ja.
Genau, also vertical plane heißt das in diesem Modell im Englischen. Weiß ich gar nicht genau, wie man das übersetzen kann, soll, aber das betrifft zum einen die Sprungkraft, also ganz klassisch, wie hoch springe ich, zum anderen aber auch so eine gewisse vertikale Explosivität. Und auch da kam mir sofort zum einen Anthony Edwards und zum anderen Ja Morant, die halt nicht nur eine klasse Sprungkraft haben, sondern bei Edwards ist das, der Typ springt gefühlt nicht mal ab. Der nimmt Anlauf und plötzlich ist er am Ring oben. Also dieses, wie lange Load-Up-Time, nennt man das auf Englisch, wie lange brauchst du, um in diesen Sprung reinzukommen? Und das ist bei so Spielern wie Edwards und Ja, die wir so am ehesten als explosiv, vertikal explosiv bezeichnen würden, ist das wirklich, wirklich krass. Und bei Edwards nochmal eine Stufe krasser, einfach weil er viel größer und viel massiger ist als ein Ja zum Beispiel. Also logischerweise, je mehr Gewicht du auf den Rippen hast, umso schwieriger ist es, dich nach oben zu katapultieren. Und da bei Anthony Edwards unfassbar, wirklich unfassbar. Und ja, da hat man so ein paar klassische Beispiele. Zach LaVine, Donovan Mitchell, Das ist am ehesten so ein Aspekt, in dem zum Beispiel ein Luka Doncic oder auch jetzt ein LeBron im höheren Alter, aber LeBron, Prime LeBron war auch ein krasses Beispiel dafür, dieses aus dem Nichts, ja, sich nach oben zu katapultieren. Also ja, vertikale Athletik, also die Verbindung aus Sprungkraft und eben aus diesen, wie schnell komme ich hoch und wie explosiv komme ich hoch.
Ich meine, LeBron ist über Menschen drüber gesprungen in seiner Prime. Ja. Da sollte er hier, denke ich, mit Sicherheit, ohne viel Anlauf, mit Sicherheit auch erwähnt werden. Aber ja, Anthony Edwards, der wahrscheinlich beste Dunker unserer Generation, dieser neuen Generation aktuell in der NBA, der beste In-Game-Dunker in meinen Augen. Ja Morant, wir haben es erst neulich wieder gesehen, wie er über Victor Wembanyama drüber gedankt hat, auch das absolute Wahnsinn. Ich denke, Ausar Thompson ist hier ein ziemlich cooles Beispiel, auch einfach, weil er extrem vielseitig ist, weil er mit beiden Beinen abspringen kann, weil er mit nur einem Bein abspringen kann, weil er einen klasse Second Jump auch hat, weil er das aus vollem Lauf machen kann, aber halt auch aus dem Dunkerspot. Er steht im Dunkerspot und macht einen Schritt und ist sofort in der Luft. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also auch hier ein extrem wichtiger Bereich und gibt dir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, natürlich, ein Luka Doncic kann auch dunken, aber nicht so, wie es ein Anthony Edwards kann. Und wenn du dazu in der Lage bist, als offensiver Spieler, der ansonsten auch schon keine Schwächen hat, der halt dann auch noch Bullyball spielen kann und die Stärke mitbringt, und dann hast du in Kombination dazu auch noch die Möglichkeit, wann immer du möchtest, zu dunken, egal ob beim Halbfeld oder in der Transition, egal ob die Zone voll ist oder nicht. Das ist ein riesiger Vorteil in einem Sport wie Basketball, wo es sehr oft ums Abspringen geht. Und da ist natürlich Abspringen ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und natürlich auch am defensiven Ende. Blocks.
Klar,
Anthony Edwards, schon sehr viele Chase-Down-Blocks gehabt, bisher auch in dieser Saison. LeBron James ist jemand, dessen Signature-Move seiner Karriere, dieser Chase-Down-Block war in Spiel 7, wo er unfassbar schnell bei Iguodala war und diesen Wurf, diesen Korbleger weggeblockt hat. Also auch da, sei es mit Anlauf in der Transition zurück oder halt auch im Halbfeld. Ich erinnere mich an diesen LeBron-Block gegen Thiago Splitter in den 2013er NBA Finals, wo er gerade nach oben gesprungen ist, aus dem Stand. Also das ist der absolute Wahnsinn.
Ja, gerade LeBron ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Beispiel, auch weil wir eben seine Karriere und sich vor uns haben und seine Athletik sich ja entwickelt hat. Also LeBron zu Beginn seiner Karriere, Rookie LeBron oder auch dann noch in seiner ersten MVP-Season, in seinem ersten Finals-Run, war super athletisch, explosiv, unfassbare Sprungkraft, Schnellkraft, aber eben noch nicht so ein Panzer. Dann haben wir Miami LeBron, der wahrscheinlich rein, wenn wir über die Athletik sprechen, auf seinem Peak-Level war, weil er Muskelmasse zugelegt hatte, Bullyball spielen konnte, damals schon und aber immer noch diese unfassbare Vertikalität hatte. Und dann haben wir das, was ich persönlich, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du auch, als den besten LeBron bezeichnen würden. So diese 2016er, 2000 bis 2018.
Hm.
Als eben sowohl die kognitive Ebene, also dass er immer mehr der Quarterback sein konnte, als auch nochmal mehr Bullyball, weil er mehr Postgame entwickelt hat, noch cleverer war in seinen Drives, die Athletik nicht mehr ganz so krass da war, also diese reine oberflächliche Athletik wie in Miami, aber halt trotzdem noch auf einem irren Level. Hm. Und da siehst du so richtig, wie so alles zusammenkommt. Und jetzt der alte LeBron, der Lakers LeBron, merkst du schon immer mehr, wie diese Explosivität sowohl vertikal als auch horizontal immer mehr nachlässt und er wiederum andere Wege finden muss, zum Korb zu kommen und sich Vorteile zu erschaffen. Deswegen LeBron ist gerade, was dieses Athletikthema angeht, ein sehr schönes Beispiel, weil wir so verschiedene Versionen von ihm haben über die Jahre, die aus verschiedensten Gründen athletisch einzigartig sind.
Ja. Auf jeden Fall.
Ein kleiner Aspekt noch bei dieser Vertikalität, ganz kurz angesprochen, auch das, was wir immer wieder als Second Jump bezeichnen, finde ich auch ganz interessant. Also so jemand wie Robert Williams zum Beispiel oder Jaren Jackson Jr., das gehört auch dazu, also dass du springst, wieder runterkommst und dann sofort wieder hochkommst. Was gerade, also auch offensiv, so Zion das Paradebeispiel, der sich gefühlt alle 2 Minuten seinen eigenen Offensiv-Rebound einsammelt.
Hm.
Oder eben defensiv, so solche zum Teil Roamer, zum Teil aber auch primäre Rim Protector, wie in Williams, wie in Jackson, auch Brook Lopez zum Beispiel. Das ist eins der Dinge, die Brook Lopez, der ja ansonsten nicht der allerathletischste ist, gerade im gehobenen Alter, der aber diesen Second Jump immer noch ziemlich krass hat. Und dann kommt natürlich auch noch sowas wie Timing dazu, klar. Aber das ist auch eine Art von vertikaler Explosivität, die manche Spieler einfach mehr mitbringen als andere.
Hm.
Lass uns weitermachen mit 2 Punkten, die wir, glaube ich, so ein bisschen gemeinsam besprechen können. Das ist, jetzt kommen wir nämlich, also wie gesagt, Stärke und Vertikalität sind vielleicht die beiden großen Bestandteile von diesem klassischen Verständnis von Athletik. Und jetzt kommen wir zu 2 Bestandteilen. Das ist das große Ass im Ärmel für Spieler wie Luka Doncic, wie Shai, über den wir immer wieder reden und jetzt, glaube ich, auch reden werden. Nämlich zum einen im Englischen Change of Pace, also Tempowechsel. Und zum anderen Change of Direction, also Richtungswechsel. Tempowechsel, zum einen auch dieses klassische Beschleunigung, schneller Antritt, wie schnell erreiche ich meine größte Geschwindigkeit. Wobei gerade so diese Sprintgeschwindigkeit im Basketball weniger wichtig ist als im Fußball zum Beispiel, finde ich, weil du einfach du hast kürzere Distanzen, die du zurücklegen musst. Also ein explosiver Antritt ist wichtiger. Aber eben nicht nur die Beschleunigung, weil da wären auch so Ja, Edwards, also diese klassischen krasser Antritt, krasser erster Schritt, aber eben auch Entschleunigung. Und da kommen wir dann in einen Bereich, bei dem wir wieder, wie ich finde, sehr schnell über Luka Doncic reden. Prime James Harden, Trae Young, solche Spieler. Also dass du nicht nur schnell nach vorne kommst, sondern dann auch abstoppen kannst, in irgendwelche Stepback-Moves gehen kannst, einfach entschleunigen kannst und damit den Verteidiger, wenn wir jetzt über das offensive Ende reden, verwirren oder sogar ins Kino schicken kannst.
Ja, auf jeden Fall gerade Change of Speed, dieses schnelle Beschleunigung, schnelle Abstoppen ist halt ein wahnsinnig wichtiger Bereich, gerade wenn es um den Drive zu Korb geht. Luka Doncic, jemand, der das perfektioniert hat, der immer wieder Hesitations einbaut, der dann beschleunigt, auch wenn er dieses krasse Tempo nicht erreicht, auch wenn er diesen schnellen ersten Schritt nicht erreicht, aber was Luka halt immer wieder macht, ist, dass er dann so eine Art Slow Step einbaut, dass er verzögert, dass er vielleicht gar nicht zwangsweise komplett abstoppt, sondern dass er halt einfach für eine Sekunde sehr langsam wird, bevor er dann wieder schneller wird. Und das hat eine ganze, ganze Menge positive Effekte. Erstens, du bist unberechenbar. Es ist unmöglich vorherzusehen für einen Defender, wann du wo bist, wenn du immer wieder Verzögerungen einbaust und immer wieder mit dem Tempo variierst. Wenn wir uns jetzt überlegen, wenn Doncic voll Speed geben würde, dann wäre es für Verteidiger sehr viel leichter vorherzusehen, wann er wo ist, quasi in welchem Bereich des Parketts ist, also wo sich der Verteidiger hinbewegen muss, wie der Verteidiger vielleicht seinen Blockversuch timen muss, wie der Verteidiger seine Moves macht. Das kannst du nur sehr, sehr schwer planen, wenn du nicht weißt, wann Doncic was macht. Und dafür ist dieses Change of Speed halt ein wahnsinnig großer Bereich. Führt dazu, dass Spieler wie Luca, Spieler wie Trey, Trey ist halt jemand, der im Gegensatz zu Luca sehr häufig die komplett abstockt. Das war vor Jahren so ein riesiges Thema, wo Steve Nash da meinte, das ist für mich kein Basketball, dass Trey immer vor seine Gegenspieler gekommen ist und dann wirklich zum Stand kam. Und das hat eine riesen Diskussion in der Bubble ausgelöst und die Leute gespalten. Ist es noch Basketball? Ist es kein Basketball? Mein Standpunkt damals war, dass es natürlich noch Basketball ist, und wenn das die Verteidiger stört, dann sollen sie aufhören, Trey über den Haufen zu rennen, sobald er anhält. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
Das war auch mein Standpunkt damals. Und dann kam ja auch aber tatsächlich eine entsprechende Regeländerung, die unter anderem von Trey inspiriert wurde.
Wobei es ja mehr darum ging, dass du dann nicht irgendwie zurückspringen sollst. Ja. In deinen Verteidiger, und wenn du halt wirklich stehen bleibst, also so wie Trey das gemacht hat, wenn er es sauber ausgeführt hat, dann ist es auch mit dieser Regeländerung immer noch in Foul vom Verteidiger gewesen, weil du jederzeit das Recht hast, anzuhalten als offensiver Spieler, und das gibt dem Defender aber nicht das Recht, dich komplett über den Haufen zu fahren. Aber das war eine wilde Ära, da sind dann Gegenargumente gekommen, wie wenn du mit dem Auto anhältst, da darf der Hintermann ja auch nicht hinten reinfahren, all sowas. Also das war eine sehr wilde Zeit.
Weil man ja bekanntlich im Basketball auch Sicherheitsabstand einzuhalten hat.
Auf jeden Fall. Nee, aber das Trae Young, der das wirklich perfektioniert hat, aus vollem Tempo quasi abzustoppen, und das war für die Verteidiger absolut unvorhersehbar, wann das ist, ob es überhaupt kommt, wie auch immer. Zum Foul ziehen ist es natürlich ein riesiger Vorteil. Im Basketball, im Sport wie Basketball, es geht dir darum, Vorteile zu kreieren, und das schaffst du mit diesem Change of Speed extrem gut. Und da sind einfach Beispiele wie Doncic, wie Trey, wie jemand wie Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, jemand, der das perfektioniert hat, und dann halt auch wieder Kollegen wie Jimmy Butler, der das wahnsinnig gut immer wieder macht. Und auch hier muss LeBron genannt werden, und die besten Driver und Finisher der NBA sind Spieler, die sich Nutzen daraus machen. Und jemand wie Anthony Edwards hatte, glaube ich, die Anlagen dazu schon immer. Aber das Schöne an Anthony Edwards' Saison ist, dass dieser Feinschliff von mir kommt und dass er jemand ist, der mehr und mehr lernt, daraus wirklich Kapital zu schlagen. Und wir sehen es bei Anthony Edwards in der Saison immer und immer wieder, dass da Verzögerungen eingebaut werden, dass er sehr, sehr, also Edwards im Gegensatz zu Luca hat natürlich dann den riesen Vorteil, dass sein erster Schritt ein wahnsinnig explosiv ist. Und wenn du dann halt aber auch jemand bist, der abstoppen kann, sei es komplett, oder der verzögern kann, der dann den Abschluss sucht, wenn Defender halt nicht damit rechnen, weil man das erst eine Sekunde später macht gezielt, dann ist es natürlich ein riesiger Vorteil. Deswegen Anthony Edwards auch da immer mehr so dieser Vorzeigespieler, wenn es um Change of Speed geht, weil er halt diesen krassen Vollspeed hat, halt aber auch trotzdem mittlerweile ziemlich gut darin ist, abzustoppen und langsamer zu werden.
Und ich finde diesen Punkt sowohl, was die Tempowechsel angeht, was wir jetzt, glaube ich, ganz gut umrissen haben, als auch was dann, wenn wir gleich zu diesen Richtungswechsel, diese laterale Bewegungen, da sind wir erstmals in dem Bereich im Gegensatz zu den Punkten Stärke und Vertikalität, die wir gerade hatten, die halt schwierig zu messen sind. Also wir alle kennen die NBA Draft Combine, in der Prospects quasi auf Herz und Nieren geprüft werden, was ihre, also zum einen ihre Maße und zum anderen eben ihre Athletik in Anführungszeichen angeht. Das sind dann aber halt so Sachen wie einfach nur Vertical Jump, zum einen aus dem Stehen, zum anderen aus dem Laufen. Natürlich sagt das was aus, einfach, aber das, damit misst du ja nur, wie hoch kann Spieler X springen. Da ist dann noch sowas wie Brustpresse dabei, das ist dann auch nochmal etwas mehr fragwürdiger, dass man irgendwie die Stärke eines Spielers mit Hilfe von Benchpress ermittelt. Mhm. Und dann sowas wie, in der NFL gibt es den 40-Yard-Dash, in der NBA-Combine ist es der Dreiviertel des Courts entlang sprinten. Das ist halt ein klassisches Bundesjugendspiele. Wie schnell rennst du 50 Meter? Und dann gibt es noch, das nennt sich Lane Agility Time. Das habt bestimmt viele von euch auch noch mal, schon mal gesehen. Das sind so Hütchen, die in einem Quadrat angesiedelt sind. Und du musst einmal vorwärts und dann eben seitlich und rückwärts und dann nochmal zurück, vorwärts, seitlich, rückwärts, um diese Hütchen rum. Da sind wir dann zumindest in so einem Schnellwerden und Abstoppen oder vertikal schnell sich bewegen. Aber auch da, das ist halt in einem Vakuum, also ich habe jetzt die Maße, also die Zeiten nicht vor mir, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob Luka Doncic bei der Draft Combine war, aber ich könnte wetten, so wahnsinnig gut war er darin nicht. Aber wenn wir dann im Spielkontext mit Ball in der Hand, auf dem Weg zum Korb, gegen einen Defender, gegen zwei Defender, da erst zeigt sich dann, wer diese Tempowechsel und wer diese Richtungswechsel wirklich beherrscht. Und deswegen sind wir jetzt schon, obwohl wir immer noch über den sogenannten harten Athleticism sprechen, also trotzdem noch diese rein körperlichen Komponenten, da gehen wir dann gleich noch in eine andere Richtung. Wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo man sich fragen muss, wie misst man das denn? Also wenn wir unsere Scouting-Reports schreiben, Pre-Draft, und dann steht da, ja, super Athlet. Okay, anhand von, das ist dann auch natürlich viel Eye-Test und Scouten am College und so, aber wenn wir uns Draft-Combine-Werte angucken, die vielleicht noch dieses sehr klassische Verständnis von Athletik füttern, die aber relativ schnell an ihre Grenzen stoßen. Und da sind wir, finde ich, jetzt schon an so einem Punkt.
Change of Direction. Lass uns noch darüber reden.
Ja.
Gerne. Auch hier kann man ganz einfach unterscheiden zwischen offensiven und defensiven Ende. Am offensiven Ende Dribble Moves. Wie schnell kannst du die Richtung ändern, sei es vom Crossover, sei es, wenn du den Ball in der Hand hast und um Defender rumgehen willst, wie um Slalomschlangen und am offensiven Ende natürlich wie am defensiven Ende, wie gut kannst du auf die Moves der Gegner reagieren, wie schnell kannst du deine Füße bewegen und dort die Richtung ändern, um zu verteidigen. Hier ein paar Beispiele der Spieler, die das brillant machen und wie den Hörern vielleicht auch mittlerweile schon aufgefallen ist, es sind sehr viel die gleichen Namen in diesen Kategorien. Spieler, die so in 1 gegen 1 Situationen sehr schnell die Richtung ändern können, um sich auch Platz zu kreieren, ist jemand wie Trae Young, der das wahnsinnig gut macht und sich auch häufig einen Vorteil daraus macht, kleiner zu sein als sein Gegenspieler, was ja eigentlich im Basketball eher unüblich ist. Da haben größere Spieler generell den Vorteil. Aber Trae Young macht viele kleine Schritte, viele explosive Moves in irgendwelche Richtungen, bevor dann sich dreht und in die andere Richtung geht. Jemand wie Anthony Edwards, Spieler wie Luka Doncic, so generell, wenn jemand ein guter Stepback Werfer ist, dann ist er in der Regel auch gut darin, seine Richtung zu ändern. Oder generell Change of Direction und Change of Speed. Wenn wir uns vorstellen, okay, Anthony Edwards täuscht den Drive an. Oder De'Aaron Fox, der sich auch zu einem fantastischen Shooter entwickelt hat, die täuschen den Drive an und können dann sofort abstoppen, zurückgehen, in den Stepback rein und damit gleichzeitig den Speed ändern, weil sie abstoppen und dann zurückgehen und die Direction, weil sie ja zuerst in Richtung Korb gehen und dann halt wieder den Schritt rausmachen oder teilweise sogar den Double Step Back und zwei Schritte rausmachen. Da sind es natürlich zwei wahnsinnig wertvolle Bereiche und Change of Direction. Doch wenn du mit dem Ball zum Korb gehst und dann sind halt irgendwo freie Spots, die nicht in deiner geraden Linie zum Korb sind. In der Regel sind die freien Spots dann halt irgendwo anders, weil sich Defender versuchen, in deinen Weg zu stellen. Das ist die Frage, okay, wie schnell kannst du dem defensiven Spieler, der vor dir steht, ausweichen? Wie kannst du vielleicht dem Double Team entkommen? Wo sind die Spots in der Defense, wie kann ich mich am Verteidiger irgendwie herumdrehen, um dann irgendwie doch zu einem effizienten Look zu kommen? Wie schnell kann ich vielleicht aus vollem Lauf in den Turnaround Fadeaway gehen und da wieder so ein bisschen meine Richtung ändern oder den Turnaround Fadeaway über die eine Seite antäuschen und dann über die andere Seite gehen und immer wieder die Richtung ändern? Und auch hier gilt, je unvorhersehbarer du bist, desto besser, je vielseitiger du bist, desto besser. Und du wirst halt vielseitig, indem du Dinge änderst und immer wieder Abwechslung reinbringst. Und wie der Name natürlich schon sagt, Change ist halt in der Hinsicht eine sehr gute Sache, sei es halt Change, wenn es um deine Richtung geht und wenn es um dein Tempo geht. Und am defensiven Ende natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Skill. Die besten On-Ball-Verteidiger der NBA sind die super schnell die Richtung ändern können, weil die offensiven Spieler, wie ich es ja gerade runtergebrochen habe, werden halt auch die Richtung ändern. Und gerade am defensiven Ende, wo du dann reagieren musst, ist es natürlich genauso wichtig.
Absolut. Zwei Spieler am offensiven Ende, die da auf jeden Fall genannt werden müssen, finde ich, sind Mitchell und eben Shea, über den wir immer wieder schwärmen. Und Shifty, also wir sagen immer wieder, Spieler sind Shifty. Mhm. Das ist vielleicht genau das, diese Verbindung aus Tempowechseln, B- und Entschleunigung, und eben lateralen Richtungswechseln und ein Stück weit natürlich dann auch eine gewisse Beweglichkeit, die du dann einfach mitbringen musst. Also vor allem Beweglichkeit in der Hüfte und Beweglichkeit in den Knien sind da entscheidend. Wenn man sich mal Shays Drives anguckt, sind das so oft irgendwelche Körperstellungen, dass sein Oberkörper in die eine und sein Unterkörper in die andere Richtung gedreht ist oder bei den Knien noch krasser, dass er gefühlt mit seinem Knöchel parallel zum Boden irgendeinen Schritt dann nochmal ansetzt, wo sich Normalsterbliche alles Mögliche brechen und reißen würden. Und wie du gerade gesagt hast, natürlich auch defensiv. Sowohl Point of Attack, was kleinere Spieler angeht, als auch, und da ist jemand wie Evan Mobley zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn du ein Big bist, sagen wir immer, es gibt switchable Bigs und es gibt nicht so switchable Bigs. Das ist, glaube ich, der entscheidendste Punkt. Ob jemand switchable ist oder nicht, geht diese Fähigkeit, laterale Beweglichkeit, Beschleunigung, Entschleunigung, um eben, genau wie du sagst, auf diese offensiven Bewegungen zu reagieren. Von Spielern, die ja dann tendenziell in solchen Switch-Situationen kleiner und beweglicher sind als du eigentlich. Wenn du es aber schaffst, die Größe und Länge, und auch das sagen wir jetzt immer wieder, ist halt einfach ein Vorteil im Basketball. Wenn du das dann aber noch verbinden kannst mit dieser lateralen Beweglichkeit und was ist denn das Gegenteil von lateral, vorwärts, rückwärts? Keine Ahnung, das google ich jetzt kurz, das interessiert mich. Lateral, Gegenteil, medial. Okay, naja, lateral hört sich cooler an. Sowohl offensiv als auch defensiv, diese Beweglichkeit, die Fähigkeit zu beschleunigen, zu entschleunigen, Shiftiness, wenn man so will, super, super, super wichtig. Und auch da, wie gesagt, nicht unbedingt dieses auf den ersten Blick klassische Verständnis von Athletik. Kommen wir zum letzten Punkt unter dem Dach dieser harten Athletik-Faktoren. Im Englischen bezeichnen die Kollegen bei Thinking Basketball das als Pliability. Die Übersetzungen dafür sind am ehesten Geschmeidigkeit oder Biegsamkeit. Was es aber nicht so ganz trifft, finde ich. Also Pliability ist quasi so eine funktionale Beweglichkeit. Körperbeherrschung, schon auch ein bisschen sowas wie Balance, aber zu Balance kommen wir gleich noch in dieser anderen Kategorie. Aber es geht in eine sehr ähnliche Richtung, finde ich. Also einfach,
ja, auf jeden Fall.
Wie beweglich bist du, wie gut hast du deinen Körper unter Kontrolle? Auch da wieder, Luca, unfassbar, wie er diesen massigen Körper in irgendwelche Winkel befördern kann, aus denen er dann die verrücktesten, so neulich dieser Hookshot-Dreier oder irgendwelche Fadeaway-Stepbacks und dann hast du eigentlich noch einen Verteidiger und dann schaffst du es aber noch in der Luft. Unglaublich. Und da ist, und das ist vielleicht, also klar, wir reden eher über moderne Spieler, da ist wahrscheinlich Michael Jordan das ultimative Beispiel in NBA History, der nicht nur diese Explosivität und die Stärke, sondern eben auch diese krasse Körperbeherrschung und funktionale Beweglichkeit, sogar in der Luft, also dieser ganz berühmte Layup, wo er zuerst mit rechts hochgeht und dann in der Luft switcht und dann mit links ihn reinlegt. Solche Spieler, auch da wieder, Luca, Shea, Jamorant. Und hier fängt vielleicht die berühmte Unicorn-Diskussion an. Logischerweise, je größer du bist, je länger du bist, umso schwieriger ist es, deine Gliedmaßen irgendwie so hinten Kontrolle zu haben. Da ist dann jemand wie Victor Wembanyama oder Chet Holmgren, die eine krasse funktionale Beweglichkeit haben für jemanden ihrer Größe.
Ja, man sieht das immer wieder bei den Spielern, die du gerade angesprochen hast, bei den großen Spielern, wenn man sich ihre Szenen, ihre Highlights anguckt und sich denkt, okay, gut, so sollte sich ein so großer Spieler eigentlich nicht bewegen dürfen, egal ob am offensiven oder am defensiven Ende aus so einem Winkel sollte er eigentlich nicht das machen, was er machen könnte. Das geht eigentlich alles gar nicht. Und du hast es angesprochen, Basketball ist immer noch ein Sport, der sehr viel auf Größe beruht und wo Größe ein riesiger Vorteil ist. Und wenn du groß bist und viel von dem kannst und viel von der Athletik und den athletischen Skills mitbringst, die man in der Regel nur bei kleineren Spielern vorfindet, dann hast du natürlich einen gigantischen Vorteil. Ein paar Spieler, die man hier vielleicht noch erwähnen kann, die wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, sind beispielsweise Devin Booker, der einfach aus jeder erdenklichen Situation einen Wurf losbekommen kann, egal ob er vom Korb wegfällt oder gerade auf den Korb zusprintet, ob er von links oder von rechts wirft, der geht immer gerade in die Luft, bekommt immer die gleiche Wurfbewegung los, ist immer perfekt beim Release. Egal, ob was davor passiert ist, das ist einfach unglaublich. Jemand wie CJ McCollum fällt mir da noch ein. Jemand wie vielleicht einen Prime Klay Thompson auch. Aber ja, Michael Jordan hast du schon angesprochen und so ein bisschen Baby Michael Jordan in der Hinsicht Anthony Edwards, der auch noch, das habe ich in meinem Video immer wieder den verrücktesten Szenen gesehen, der da in jeder Situation irgendwelche Turnaround, Fadeaway, Bankshots verwandelt und dann noch so komisch manchmal in der Luft steht und man hält an und screenshottet sich vielleicht die Szene und denkt sich, okay, wie kann er aus so einer Situation den Ball auch nur ansatzweise in Richtung Korb bekommen? Aber er fühlt sich halt pudelwohl dabei und es ist genau in seinem komfortablen Bereich und er will diesen Bankshot und dann trifft er diesen Bankshot. Das sind so ein paar Spieler, die mir da sofort einfallen. Geht ja aber sehr einher mit dem, Balance-Thema.
Ja.
Mit dem Balance-Bereich.
Ist vielleicht dann ein schöner Übergang zur,
für mich sehr, ja,
zur zweiten Schublade. Wir haben jetzt nochmal zur Erinnerung die harten Athletikfaktoren, wenn man so will. Stärke, Vertikalität, Richtungswechsel, Tempowechsel und eben jetzt dieses Pliability, also Geschmeidigkeit, funktionale Beweglichkeit, wie man es bezeichnen möchte. Und kommen rüber zu den weichen Athletikfaktoren. Und da können wir gerne mit Balance anfangen, weil, ja, wie gesagt, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Also jetzt kommt, Achtung, fancy Fachbegriff, die sogenannte Propriozeption bezeichnet die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum und die Stellung von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen zueinander. Das ist also, wie ich finde, so eine, das ist auch in dem Modell so beschrieben mit so einem kleinen Kasten. Es ist eine Verbindung aus zum einen diese Richtungs- und Tempowechselkomponente, zum anderen, ich würde da Pliability auch noch mit reinnehmen und eben auch Balance.
Ich würde Stärke auch noch mit reinnehmen.
Na, dieses Propriozeption ist ja mehr so eine sensorische Geschichte, also einfach die reine, okay, Wahrnehmung.
Ach so, ja, gut, aber wenn es jetzt um Thema Balance und, also wenn wir jetzt uns auf Balance beziehen, würde, ja, ich das schon mit der Stärke auf jeden Fall verbinden.
Inwiefern?
Wenn du Körperkontakt absorbierst, kannst du deine Balance halten.
Mhm.
Wir sehen das immer wieder, wenn Spieler zum Korb ziehen, dann stecken sie den Kontakt ein und dann, ja, fliegen sie auf einmal sonst wohin, können das machen, irgendwelche wilden Würfe machen, irgendwelche wilden Versuche, sind nicht mehr in der Position, in der sie eigentlich sein sollten, haben überhaupt keine Körperbalance mehr, weil sie diesen Kontakt nicht einstecken können. Also sie sind für mich, so wie ich es für mich persönlich definieren würde, das muss ich auch nicht hundertprozentig decken mit diesem Modell oder so, wie ich es auch in meinen Videos immer wieder formuliert habe, das sind Spieler, wenn er diesen Kontakt absorbiert, dass er seine Balance halten kann.
Körperschwerpunkt ist da ein bisschen Stichwort.
Yeah.
Wir reden immer wieder über entweder einen tiefen Körperschwerpunkt oder eher einen hohen Körperschwerpunkt. Wenn du einen tiefen Körperschwerpunkt
hast, kannst du deine Balance halten, wenn du...
Genau, es fällt dir leichter, deine Balance zu halten.
Wenn du auf dem Boden, ja. Auf jeden Fall.
Auch da, historisches Beispiel, ist mir sofort Allen Iverson in den Sinn gekommen, der so ein bisschen Ja Morant-like irgendwie aus den verrücktesten Positionen in der Luft noch irgendwelche Pässe oder eben Würfe losbekommen hat. Und auch hier wieder Luka Effin Doncic. Es ist einfach zum Teil unfassbar, wie der Typ, egal ob in der Luft oder gerade im Stolpern oder nachdem er Kontakt absorbiert hat, einfach die Balance behält und damit ja auch irgendwo die Kontrolle behält über seine körperlichen Aktionen. Das heißt ja Balance mehr oder weniger. Dass du in irgendeiner Form aus dem Gleichgewicht gebracht wirst, aber trotzdem noch kontrolliert Aktionen ausführen kannst. Und auch da ist für mich Luca eines der wichtigsten und beeindruckendsten Beispiele.
Auf jeden Fall. Luca hier in sehr vielen Bereichen ein Vorzeige-Exemplar.
So ist es. Ist er vielleicht der athletischste Spieler der NBA? Lass uns mit Koordination weitermachen. Und da hört man und spricht man vor allem häufig von der im Englischen Hand-Eye-Coordination. Im Deutschen ist es die Augen-Hand-Koordination, warum auch immer man das im Deutschen umdreht anscheinend bei der Übersetzung. Das ist super schwierig. Das würde erstens zu weit führen, da jetzt wahnsinnig in die Tiefe zu gehen. Aber ich glaube, so ein gewisses Verständnis davon hat man. Also wie, das ist so ein sensorisches Thema. Also betrifft sich auf deine Sinnesorgane und dann auch auf deine, na, einfach wie schnell du schellst, mehr oder weniger, mental. Wie gut ist deine Wahrnehmung, was du siehst und wie du dann vor allem mit deinen Händen, weil Basketball ist nun mal ein Sport, wo du den Ball in den Händen hast, anders als Fußball zum Beispiel, wie gut kann dein Gehirn Signale, die du von den Augen bekommst, verarbeiten, interpretieren und dann schnell in die entsprechenden Organe, in dem Fall vor allem die Hände oder eben auch die Füße oder welche Gliedmaßen auch immer.
Ich will nicht unterbrechen, aber ich würde das halt eher als Hand-Eye-Body Coordination bezeichnen, wenn es mein Modell wäre.
Hand-Eye-Body-Coordination? Ja, finde ich gut.
Oder Eye-Body, aber Hand ist halt nur ein Bereich und deckt halt nicht alles ab, was hier, glaube ich, abgedeckt werden sollte. Also das wäre eines meiner ein, zwei Improvements an diesem Modell oder so, wie ich jetzt, wenn es mein Modell wäre, aufstellen würde. Aber Hand-Eye-Body, weil halt, gesagt, die Füße und wie viele Schritte bist du davon weg, da zu sein, wo du eigentlich sein müsstest, was mit in diesen Bereich fällt. Da spielen ja dann die Hände nicht so die ganz, ganz große Rolle, sondern eher deine Füße.
Nee, finde ich gut. Finde ich nicht schlecht. Also eher so ein allgemeineres Koordination und Wahrnehmung. Auch da wieder so ein bisschen Propriozeption, also die Wahrnehmung von dir selbst im Raum und mit deinen Surroundings. Finde ich gut. Warum nicht? Auch da wieder Stichwort Unicorn. Also erstens dieses, egal ob jetzt nur über Hand-Eye oder eben dieses Hand-Eye-Body, die Erweiterung davon, das hilft halt bei allem und ist für alles nötig. Also egal ob wir von Shooting sprechen, Passing, Ballhandling, Pässe zu empfangen, zu sehen, der Pass kommt auf mich zu und dann deine Hand und deinen Körper in die richtige Stellung zu bringen, um diesen Pass gut empfangen und weiterverarbeiten zu können, das spielt halt auf alles irgendwie ein und ist deswegen, wie ich finde, anders wie andere Punkte meiner Meinung nach, die zu denen wir nachher noch kommen, finde ich das schon richtig, das als direkten athletischen Faktor zu bezeichnen, auch wenn es eben über das rein körperliche, physische hinausgeht, aber es hilft dir halt, das zu haben in allem, was irgendwie mit Bewegung und Athletik zu tun hat.
Ich habe da einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen, um einfach auch ein Bild zu machen, worum genau es geht und wie man das beschreiben und unterteilen kann. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen über Tiefenwahrnehmung und periphere Vision und Fokusflexibilität und dynamische Sehschärfe und sowas. War sehr interessant, hat sehr Spaß gemacht, das zu lesen. Aber vielleicht, um einfach nochmal ein bisschen runterzubrechen, so an von Beispielen, worum es da genau geht. Beispielsweise die Bewegung des Balles zu verfolgen bei einem Rebound. Du siehst Rodman. Quasi Dennis Rodman beispielsweise, ist da ein absolutes Paradebeispiel für im historischen Kontext. Wann landet der Ball wo? Welche Richtung hat er? Welches Tempo? Welche Höhe? Wann muss ich wo sein, um mir diesen Rebound zu schnappen? Sachen wie Tiefenwahrnehmung habe ich gerade schon erwähnt. Wie groß ist die Entfernung des Balles von dir selber? Wie groß ist die Entfernung des Mitspielers? Was kann ich in der Zeit machen, bis der Mitspieler bei mir ist, bis der Ball bei mir ist? Wenn es darum geht, Pässe abzufangen. Wir sehen sehr oft Spieler, die sich gnadenlos verschätzen, dabei, ob sie einen Pass abfangen können oder nicht und auf Steals gambeln. Und dann haben wir Spieler, die das häufiger erfolgreich hinbekommen, als es andere Spieler tun, indem sie genau sehen, okay, jetzt wird der Pass gespielt, da bin ich, da ist der Gegner, so schnell ist der Pass, bekomme ich den oder bekomme ich ihn halt nicht? LeBron James bei seinen Chase-Down-Blocks, es ist ja kein Zufall, dass er genau dann da ist, wo er sein muss, um sich diesen Block zu holen. Er weiß genau, wie schnell muss ich sein, um diesen Spieler einzuholen, wann muss ich abspringen, um da zu sein, wann geht mein Gegenspieler in die Luft und wie hoch muss ich springen, wann ist der Ball wo? Das ist ja kein Zufall, das sind Skills in Sachen Hand-Eye-Body-Coordination, die, und ich denke, gerade so ein Chase-Down-Block ist halt das perfekte Beispiel für Hand-Eye-Body, weil du brauchst den Body und die Füße, um den Spieler einzuholen und dann deine Hände, um das Ding zu blocken und natürlich deine Augen und dein Gehirn, um das alles zu sehen und zu verarbeiten und die Signale weiterzuleiten. Aber halt auch peripheres Sehen, wann kommt das Double-Team? Wann ist der zweite Spieler da? Wann ist vielleicht der richtige Moment, um rauszupassen? LeBron ist ein Spezialist darin, zu sehen, und das ist der absolute Wahnsinn, wann Spieler wieder raus sein müssen aus der Zone, die dort 3 Sekunden lang drin waren. Du bist quasi im Post-Up, bist im 1-gegen-1 und siehst aber, dass sich ein Help-Defender in die Zone bewegt und weißt, der kann er ja nicht für immer bleiben, weil es ist ihm verboten. Das heißt, er muss irgendwann wieder raus. Wann geht er raus? Wann mache ich denn meinen Move? Das sieht man bei LeBron immer und immer wieder, dass er genau dann zum Korb zieht, wenn der Gegenspieler die Zone verlassen muss. Wie gesagt, wann das Double-Team kommt, habe ich ja gerade schon angesprochen. Wo sind die Kollegen frei? Auch das alles, unglaublich wichtige Bereiche und deswegen ist hier Hand-Eye-Body-Coordination in meinen Augen einer der wichtigsten generellen Skills überhaupt von Basketballspielern.
Wobei ich finde das so ein geiles Thema, mein Herz geht richtig auf, ich habe dir gerade zuzuhören, mir selber dann jetzt die Gedanken drauf zu machen, es ist so geil, sich darüber mal Gedanken zu machen.
Ja, same. Same.
Ich finde aber, das sind, was du jetzt gerade beschrieben hast, diesen Prozess, gerade das Verteidiger in der Zone oder auch der Chase-Down-Block, ich würde das trennen. Spoiler Alert, die dritte Säule des Modells, zu der wir gleich noch kommen, ist eine kognitive Ebene, bei der ich der Meinung bin, die gehört da gar nicht unbedingt rein. Ich finde, das hat einen Zusammenhang und du brauchst das eine für das andere, aber das würde ich persönlich in meinem Verständnis vielleicht nicht unbedingt in den Topf Athletik packen, aber da können wir gleich noch dazu kommen. Aber da sind eben so Punkte wie Pattern Recognition, also Mustererkennung, räumliche Wahrnehmung und auch Antizipation. Und klar geht das dann immer super Hand in Hand, aber gerade dieses Beispiel, LeBron ist im Post und weiß, also zu wissen, wo stehen meine Mitspieler, wo stehen meine Verteidiger, wohin bewegen sie sich. Und dann nochmal die krassere Ebene, dieses Beispiel mit LeBron finde ich geil. Ich weiß, er ist jetzt gerade da, aber gleich muss er wieder raus. Es gibt ein berühmtes Interview von Kobe Bryant, in dem er erzählt, dass er zu jedem Zeitpunkt irgendwann in seiner Karriere wusste, wo die Schiedsrichter stehen, um zu wissen, mit welchen kleinen Ellenbogen er davonkommen kann und mit welchen vielleicht nicht. Das würde ich alles in dieses Spatial Awareness, Court Mapping, räumliche Wahrnehmung packen. Und dann wiederum Hand-Eye-Body Coordination ist dann, wie reagiere ich und wie reagiert mein Körper auf die Informationen, die ich gerade kognitiv gesammelt habe. Also Chase-Down-Block, klar, hinterherrennen, hochspringen, im richtigen Moment mit der Hand da sein und so weiter und dann
wie
noch vermeiden zu
fallen. Wie viele Schritte brauchst du,
genau,
um
sowas,
den einzuholen?
Ja. Das ist dann Coordination. Aber zu antizipieren, wie kommt jetzt Iguodala zum Korb und wo ist dann der Ball in dem Moment, in dem ich da sein muss, das ist dann eher dieses Mustererkennung oder räumliche Wahrnehmung. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß ja nicht, ob man das voneinander so trennen kann.
Ist natürlich schwierig zu trennen, aber ich finde, das eine baut dann so ein bisschen auf dem anderen auf. Und das eine ist so eine wirklich so eine rein kognitive Ebene, was wir häufig vielleicht so als IQ bezeichnen. Und das andere ist zwar auch keine rein körperliche Ebene, aber dann doch irgendwo eine körperliche Ebene, weil es halt mit dem Nervensystem und wie schnell kannst du deine Hände bewegen, wie schnell kannst du deine Füße bewegen und wie hast du dich und deine Gliedmaßen unter Kontrolle quasi.
Wobei du das halt auf jeden Bereich irgendwie anwenden kannst. Wir haben bei Stärke darüber geredet, im richtigen Moment den Kontakt zu suchen, da musst du ja irgendwie wissen, in welchem Moment dein Verteidiger am schlechtesten ist. Wenn du über Change of Direction redest, da musst du ja auch die Defense vorher gelesen haben, deinen freien Spot in der Defense irgendwo erkannt haben, diese kleinen Winkel und Räume in der Defense sehen, die kleinen Lücken, um halt dann wie um Slalomstange herumzudribbeln. Es ist ja alles irgendwo miteinander connected, also diese Pattern Recognition, Basketball-IQ, räumliches Sehen, dann die Hand-Eye-Body-Coordination und Change of Direction, das sieht man ja häufig alles dann in,
ja, klar.
Im gleichen Angriff. Du kannst ja auf einen Angriff gucken, auf einen Halbfeldangriff und du siehst jeden dieser Bereiche, über den wir hier reden. Deswegen ist es schwierig, das wirklich, das hatten wir in anderen Folgen auch schon, wo es uns schwer gefallen ist, in der einen Folge, die mir jetzt gerade spontan einfällt, hat jetzt nichts mehr zu tun, aber wo wir versucht haben, ging es da um Bigs, wie man Bigs unterteilen kann in Rollen, wo es auch wahnsinnig schwer gefallen ist, das so voneinander abzugrenzen.
Ja.
Ist es halt schwer, hier wirklich so ein Modell zu machen und sagen, okay, das ist ein Bereich, das ist ein Bereich, das ist ein Bereich, wenn das alles miteinander connected ist. Deswegen, also alleine Change of Direction umfasst hier 5 Teilbereiche, die ja als komplett eigenständige Kategorien aufgeführt werden, sage ich mal.
Klar.
Komplizierter Stuff, aber macht wahnsinnig Bock.
Es ist super geil. Wir hoffen, es macht euch auch so viel. Also wir hoffen, es ist nicht zu wirr und zu nerdig, aber wir hoffen, dass das macht euch Spaß, was wir hier gerade so verzapfen. Ich glaube aber schon, ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz gut ankommen kann, mal in so, das ist ja unser Credo, bigger picture und so. Also viel bigger als das hier wird's nicht, Basketballathletik runterzubrechen. Wir haben noch 2 Punkte unter dem Dach der weichen Faktoren. Ich glaube, die können wir relativ schnell abhanden, beziehungsweise beim einen kommt meine Sport-Kursstufe-Wiederholung mit rein. Das eine sind Reflexe, also ich finde, das ist relativ selbsterklärend. Also wie schnell kannst du reagieren auf Dinge, die du wahrnimmst und die du zum Teil antizipierst, aber eben auch einfach, du bekommst einen Reiz, wie schnell kann ich darauf reagieren? So dieses klassische, wie schnell kriege ich meine Hand hoch? Oder vielleicht auch kognitive Reflexe, wie schnell kann ich darauf reagieren, wo ein bestimmter Spieler steht. Da finde ich, wir haben Draymond noch nicht erwähnt. Draymond Green, was generell dieses IQ-Ding und alles, was übers Körperliche hinausgeht. Aber Draymond ist jemand, der unfassbare Reflexe hat, was Hände in Passing Lanes angeht, was die Reaktion auf irgendwelche Bewegungen des Gegners angeht. Also ja, Reflexe ist, glaube ich, relativ selbsterklärend.
Ja, yeah, dieses Pick your pockets, einfach den Ball zu klauen beim Crossover, beim Dribbling und da sehr schnelle Reflexe haben, auch wenn es um Charges drawn geht und sowas, einfach schnell zu reagieren auf das, was passiert. Und natürlich auch am offensiven Ende, sicherlich jetzt nicht so reflexmäßig, aber auch da sehr schnell reagieren zu können auf das, was Defenses machen, auf das, was Verteidiger machen, einfach sofort eine Antwort parat haben. Das würde ich auch in dieses Reflex-Thema mit reinnehmen.
Letzter Punkt in den Soft-Athleticism-Faktoren. Erlaubt mir jetzt einen ganz kurzen Exkurs in, wie gesagt, Sport 11. Klasse. Stamina, das, was wir als, ja, am ehesten als Kondition wahrscheinlich, Kondition, Ausdauer, alles, was so in die Richtung geht, also wie widerstandsfähig ist dein Körper im Laufe eines Spiels? Wie viel hast du noch im Tank? Wie gut kannst du performen trotz Erschöpfung? Und da sicherlich viele von euch werden ihn, also sofort an ihn gedacht haben, Stephen Curry, der ultimative Marathonläufer abseits des Balles. He's a runner, he's a track star. Entschuldigung. ja, also Steph Curry berühmt dafür und es gibt diverse Interviews von Menschen, die Steph Curry schon mal verteidigen mussten, die sagen, was für eine schreckliche, höllische Experience das ist, Steph Curry 24 Sekunden lang, um irgendwelche Off-Ball-Screens herumzujagen und dann hast du 24 Sekunden Pause in An- und Abführung, musst aber selber ja irgendwie angreifen, wenn es geht und dann... und dann musst du das Gleiche nochmal machen. Da ist Steph Curry Paradebeispiel. Und da kommt, wie gesagt, Sport 11. Klasse, die sogenannte aerobe und anaerobe Energiefreisetzung zum Tragen. Es gibt, der menschliche Körper hat, grob gesagt, zwei verschiedene Arten von Muskelfasern. Es gibt die roten Muskelfasern, die bezeichnen wir auch als Slow-Twitch-Muscles. Und es gibt die weißen Muskelfasern, Fast-Twitch-Muscles. Die einen, die roten, sind eher für niedrigere und lange Belastungen, also Dauerlauf, Schwimmen, einfach Joggen im Prinzip, kann man sich ganz gut vorstellen. Und der Unterschied ist, dass dabei in den Zellen, in den Muskelfasern Kohlenhydrate und Fette verbrannt werden und dabei wird Sauerstoff verbraucht, deswegen aerob. Und die anaerobe Energiegewinnung, da wird Milchsäuregärung verwendet, das, was man auch als Laktat bezeichnet, das ist vielleicht ein Wort, das viele schon mal gehört haben, da wird eben kein Sauerstoff verbrannt, deswegen anaerob. Und das ist eher für schnelle und intensive Belastungen, deswegen auch Fast Twitch. Und das Interessante am Basketball ist, dass es eine Sportart ist, in der du beides brauchst. Also du brauchst natürlich zum einen so eine gewisse Grundausdauer, also die aerobe Verbrennung, um überhaupt deine, was sind es, 30, 35 Minuten, du hast dann immer wieder Pausen dazwischen, aber du musst dich halt schon lange am Stück bewegen. Du brauchst aber auch super viel die anaerobe Art und die Fast-Twitch-Muscles, weil Basketball ein Sport ist, der sehr explosiv immer wieder Sprints, im Gegensatz zum Fußball zum Beispiel, wo du viel, viel aerober unterwegs bist, weil du halt lange läufst am Stück und weniger Sprints hast und weniger kurze, intensive Intervalle. Du brauchst im Basketball halt beides und das finde ich sehr, also du brauchst in allen Sportarten beides, aber Basketball ist eine Sportart, in der du noch eher beides brauchst als alle anderen. Und kleiner interessanter Side-Fact, das ist zum Teil genetisch bedingt, wie dein Verhältnis im Körper ist zwischen Slow-Twitch-Muskelfasern und Fast-Twitch-Muskelfasern. Also Marathonläufer zum Beispiel, professionelle Marathonläufer, haben das zum Teil genetisch bedingt. Oder wenn du jemand bist, Anthony Edwards, der wahnsinnig explosiv ist und eine unfassbare Schnellkraft hat, hast du wahrscheinlich tendenziell genetisch bedingt mehr Fast-Twitch-Muscles in deinem Körper als jemand anderes, der vielleicht nicht ganz so explosiv ist, der aber eine höhere Ausdauer hat. So, das war mein kleiner anatomischer, biologischer Exkurs.
Wieder was gelernt, beziehungsweise was vergessen.
Was vergessen und jetzt wieder.
Und dann zum ersten Mal gehört jetzt wieder nach vielen, vielen Jahren. Meine 11. Klasse ist fast ein Jahrzehnt her.
Das ist eine ganze Weile.
Aber ich werde gleich wieder deprimiert, wenn ich über sowas nachdenke. Sehr, sehr gut runtergebrochen. Beispiel, was natürlich sofort jedem einfällt. Und du hast ihn ja gerade auch schon erwähnt. Stephen Curry, der einfach eine wahnsinnige Ausdauer mitbringt. Und was ich hier halt so krass finde, und LeBron ist das nächste Paradebeispiel, der gerade, also die beiden sind da sehr unterschiedlich und jeder für sich wahrscheinlich die Besten, die dieser Sport je gesehen hat, dass ein LeBron in den Playoffs teilweise 48 Minuten durchgespielt hat, in den Playoffs 2018, und aber am Ende immer noch komplett da war, um das zu bringen, was er halt bringen soll, und dass Steph Curry den ganzen Angriff durchrennt, aber das keinen Einfluss hat darauf, was für eine Effizienz er beim Wurf hat und mit was für einer Wahrscheinlichkeit der Wurf reingeht. Bei Steph Curry macht es keinen Unterschied, ob er 3 Sekunden gesprintet ist, bevor er wirft, oder ob er 20 Sekunden gesprintet ist. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Und bei LeBron macht es keinen Unterschied, ob er 48 Minuten jetzt quasi oder 46 Minuten auf dem Feld stand und es ist Crunch-Time, oder ob er 30 Minuten auf dem Feld stand und es ist Crunch-Time. Also wir reden natürlich über Prime LeBron, nicht mehr heute. Und das ist die große, große Kunst dabei. Kannst du das abliefern, was du unter optimalen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen abliefern kannst, auch wenn du davor schon sehr viel arbeiten musstest? Und die besten Spieler können das. Und wir haben auch immer wieder jemanden wie Luka Doncic, den wir jetzt mal als kleines halbes Negativbeispiel erwähnen müssen, der in den Playoffs, als wir ihn zuletzt sahen, und also generell, als er bisher in seiner Karriere in den Playoffs gespielt hat, was er im letzten Jahr nicht getan hat, aber in den Jahren davor, der immer in den ersten Vierteln am besten gespielt hat und in den ersten Hälften. Wenn Doncic in den zweiten Hälften also gespielt hätte wie in den ersten Hälften, dann wären die Mavericks jetzt schon NBA-Champion gewesen in der Doncic-Ära. Da hat man einfach gesehen, dem ging die Puste aus in Richtung viertes Viertel, und dann waren die Würfe auf einmal zu kurz. Dann konnte er defensiv nicht mehr arbeiten. Dann musste er teilweise auf der Bank sitzen und sich wieder erholen, was hundertprozentig nachvollziehbar ist. Und deswegen sage ich auch nur so ein halbes Negativbeispiel, sicherlich auch ein bisschen erklärbar, weil er halt auch nicht in der allerperfektesten Shape war. Aber es ist nachvollziehbar gewesen. Aber die Besten der Besten in diesem Bereich sind Spieler, die das trotzdem dann können, die trotzdem abliefern können, auch wenn ihnen eigentlich schon hätte die Puste ausgehen müssen. Und ein cooles Wort, was man immer auch gern dafür verwendet, ist Motor.
Ja.
Was hat das Spiel für Motor? Da fallen Spieler wie Russell Westbrook natürlich sofort ein. Wir sagen es immer wieder, niemand spielt härter an einem Dienstag in Detroit Mitte November oder Mitte Februar als Russell Westbrook, der einfach immer Vollgas geben kann und immer alles gibt. Auch hier sicherlich eine Einstellungsfrage und die mentale Sache, kann man sich immer wieder aufrappeln, alles zu geben. Deswegen sage ich ja, man kann hier keinen Bereich irgendwie nur für sich betrachten, sondern hier spielen immer sehr, sehr viele einzelne Bereiche mit rein. Also auch die mentale Seite natürlich darf hier nicht unterschätzt werden. Westbrook, jemand, der einen extremen Motor hat, von den Rookies zum Beispiel, Ausar Thompson von den Pistons, hat einen wahnsinnigen Motor, hustelt immer mit zurück in der Transition, gibt immer Vollgas, gibt immer alles. Also das sind ein paar Beispiele von Spielern, die hier bei diesem Stamina- oder Konditionsbereich herausstechen.
So ist es, ja. Habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Lass uns gerne zum letzten Pfeiler kommen. Haben wir ja jetzt einige Worte schon rausgehauen. Ich glaube, auch da müssen wir nicht mehr so wahnsinnig in die Tiefe gehen. Die dritte Säule ist eine kognitive Ebene. Und deswegen, wie gesagt, bin ich persönlich, wenn ich jetzt dieses Modell für mich anpassen müsste, würde ich das nicht mit reinnehmen. Ich finde, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und zu wissen, was da so alles abgeht im Kopf eines Spielers und was. Und natürlich begünstigt das, also wenn du sehr gut antizipieren kannst, zur rechten Zeit am rechten Ort bist. Natürlich hilft das deinen athletischen Fähigkeiten, weil du dann halt zur rechten Zeit am rechten Ort bist und die Wahrscheinlichkeit, dass du den Block ansetzen kannst oder um den Screen herumkommst oder was auch immer, ist dann halt höher. Ich finde aber, es hat dann halt doch nicht so direkt, also Athletik ist für mich dann doch noch ein körperliches Ding. Und das zu erweitern durch sowas wie Hand-Eye-Body-Coordination, was ja schon auch im Gehirn stattfindet, aber trotzdem eine wirklich direkte Auswirkung auf den Körper hat. Und sowas wie, wir haben es gerade schon gesagt, Pattern-Recognition, Mustererkennung, also dieses, auch da wieder, LeBron, Luka, Jokic, Informationen zu sammeln und darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen. Wie bewegen sich die Schachfiguren auf dem Feld? Räumliche Wahrnehmung. Wo bin ich? Wo ist der Ball? Wo ist der Ring? Wo sind Mit- und Gegenspieler? wie gesagt, Antizipation und das letzte finde ich dann Cognitive Load, aber lass uns da gleich nochmal, weil das finde ich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Für mich persönlich ist das natürlich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und es begünstigt alles, was irgendwie mit Athletik zu tun hat. Für mich hat es aber nicht so direkt mit Athletik zu tun.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. In dem Podcast von Matt Taylor wurde als Beispiel zum Beispiel genannt, zu erkennen, wann der Gegner in einer Zone-Defense ist und dann entsprechend zu reagieren. Und das ist halt für mich kein athletischer Skill.
Ja.
Von daher war ich auch ein bisschen überrascht, dass, als ich mir dieses Modell zum ersten Mal angeguckt habe, dass es doch eine mentale Seite gab. Ich denke nicht, dass man das so voneinander trennen kann, so richtig, weil, wie wir es jetzt anhand von sehr vielen Beispielen runtergebrochen haben, sind immer super viele Aspekte mitwirkend, aber für mich sind einige dieser Dinge nicht wirklich dann Athletik. Also ich denke, dass Athletik dann eher einer dieser Teilbereiche ist und da musst du dann zum Beispiel hier Antizipation voneinander trennen. Wenn du jetzt einen Pass abfängst, dann hast du halt die, also wenn, so wie ich das betrachte, klassisches Beispiel, es wird ein Full-Court-Pass gespielt und die Frage ist, kann der defensive Spieler den Pass abfangen? Dann ist für mich ein Bereich, hat er die athletischen Voraussetzungen dazu und hat er den Basketball-IQ und das Decision-Making, dass er quasi sieht, dass dieser Pass gespielt wird, dass er erkennt, wann der Pass wo ist, dass er die richtige Entscheidung trifft, okay, fange ich den ab oder fange ich den nicht ab, dass man das richtig timen kann, das ist dann die mentale Seite, dann hast du die athletische Seite, wie gut ist dein Antritt, wie lang sind deine Arme, wie gut kannst du einen Ball fangen und das sind für mich halt zwei voneinander getrennte Bereiche, die dann am Ende auf diese eine Szene angewendet werden können und darüber entscheiden, ob du quasi Erfolg hast oder nicht, aber ich würde jetzt nicht mit zur Athletik zählen, dass ein Spieler erkennt, dass der Pass gespielt wird.
Ja. Ich genauso. Finde ich, dann sind wir uns da einig, dass wir in unserem Verständnis das dann doch nochmal ausklammern, diese kognitive Ebene. Ich glaube, Mustererkennung, räumliche Wahrnehmung, räumliche Orientierung haben wir jetzt schon ganz gut erklärt. Da vielleicht noch Beispiele, wie gesagt, Luka, Jokic, LeBron, also alle von denen wir sagen, dass sie irgendwie so einen krassen Basketball-IQ haben, ist das halt hauptsächlich diese Komponente. Wo man dazu sagen muss, in der Defense beispielsweise Draymond, der ultimative defensive Quarterback. Und diese Aspekte werden tendenziell mit wachsender Erfahrung besser. Also alte Spieler, die einfach schon viel gesehen haben, in allen möglichen Situationen wieder und wieder und wieder waren. Auch da wieder das Beispiel von LeBron im Laufe seiner Karriere. Der 33-jährige LeBron hatte eine viel bessere Mustererkennung und räumliche Wahrnehmung als der 23-jährige LeBron.
Mhm.
Und dann auch das Thema Antizipation.
Achso, du oder hast du jetzt für irgendwas von mir gewartet?
Nö, ja. Willst du was dazu sagen?
Nö.
Das Thema Antizipation fand ich eine sehr schöne Definition, die ich gefunden habe. Die Fähigkeit, Aktionen auf der Basis von kleinen Hinweisen vorherzusehen. Ich weiß nicht, kennst du dieses Video, das ist jetzt auch schon Jahre alt, dieses Video von Cristiano Ronaldo, in dem er mal, ich glaube es war von Nike wahrscheinlich, so komplett überprüft wurde, sowohl gab es dann so Sprintvideos, wo seine Schnelligkeit überprüft wurde und Slalom-Sprints und so. Weißt du, wovon ich rede?
Nee.
Das ist fantastisch. Das schicke ich sowohl dir nachher, als auch, ich suche das raus und packe das in die Folgenbeschreibung. Da war ein Bestandteil dieser Tests, denen er sich unterzogen hat, dass von außen Flanken reingeschlagen wurden.
Im Dunkeln?
Genau.
Ach, na klar, das habe ich gesehen.
Das ist
aber
so
war
geil.
Das direkt von Nike durchgeführt?
Ich glaube, ja. Ich meine, also er hatte immer so ein plakatives Nike-Shirt.
Ich dachte sogar, das wäre, okay. Ja, das, da kann ich mich dran erinnern. Ich dachte, das wäre, ist das nicht sogar was Deutsches gewesen?
Das kann auch sein. Hier, warte.
Ich hätte fast gesagt,
Cristiano Ronaldo
tested
to the limit. Heißt es auf YouTube?
Und dann haben sie das verglichen, dann haben sie das Licht ausgemacht und haben das mit einem Kreisliga-Fußballer verglichen.
Genau, also es war, das Szenario war quasi, dass Cristiano Ronaldo von außen wurde in eine Ecke reingeschlagen, am Anfang noch komplett im Hellen und logischerweise hat er die Flanke dann natürlich perfekt verwertet und reingeköpft und so. Und irgendwann haben sie dann stufenweise das Licht ausgeschalten. Also am Anfang Flanke reingeschlagen, die Flanke ist schon lange unterwegs und dann Licht aus. Und er hat trotzdem noch das Tor gemacht. Und die haben das so weit getrieben, bis dann irgendwann quasi in dem Moment, als die Flanke reingeschlagen wird, das Licht ausgemacht wird. Und er war in der Lage, anhand der Fußstellung, anhand des Anlaufs des Flankengebers, whatever, zu antizipieren, wo der Ball landet und dann in kompletter Dunkelheit trotzdem das Tor zu machen. Und das, so, wenn ich Antizipation höre, dann denke ich immer daran. Das finde ich, finde das so geil. Ja. Wie gesagt, schaut euch das mal an, falls ihr das nicht kennt. Und ansonsten Antizipation natürlich auch sowas wie ganz klassisch die Plays erkennen, die gegnerischen Plays. Also eine Verbindung aus, ich habe den Scouting Report gelesen, ich weiß, was das Team machen möchte und ich erkenne, oh, die laufen jetzt das Play und so muss ich drauf reagieren und kommuniziere das vielleicht zu meinen Mitspielern. Das ist für mich auch ein Teil von Antizipation.
Ja, ist dann halt nur wieder die Frage, ob das dann ein Teil von Athletik zwangsweise ist.
Ja, ich finde nicht.
Same, same.
Und der letzte Punkt, Cognitive Load, das wurde als mentale Bandbreite bezeichnet, was ich ein sehr schönes Konzept finde. Im Prinzip auch das wieder, dieser Grundprozess, Informationen sammeln, Reize verarbeiten und dann darauf aufbauend eine Entscheidungsfindung. Aber dieses mentale Bandbreite nach dem Motto, wie viel kannst du mental gleichzeitig verarbeiten? Jokic ist im Post und er weiß, alle 4 Mitspieler, alle 5 Gegenspieler, wo sind die, wo bewegen die sich hin, wo öffnet sich gleich eine minimale Lücke? Und all das muss er gleichzeitig bearbeiten und dann im besten Fall sogar noch sich dran erinnern, entweder innerhalb dieses Spiels, was sind die Tendenzen meines Gegenspielers oder aus dem Scouting Report oder aus der Playoff-Serie von vor 2 Jahren. Und all das passiert gleichzeitig im Gehirn und es gibt einfach bestimmte Spieler, auch da wieder diese Basketball-Genies, LeBron, Jokic, Luka, Magic Johnson und wie sie alle heißen, die auch da einfach so eine gewisse kognitive Fähigkeit haben, mehr gleichzeitig zu verarbeiten, als das andere Spieler, die das halt nicht so gut können.
Dann ist natürlich die Frage, und das, damit hat Ben Taylor die Folge damals auch eingeleitet mit Nikola Jokic, über den wir jetzt noch nicht besonders viel geredet haben, und da würde mich jetzt einfach mal deine Meinung interessieren, dessen Stärken schon eher auf der mentalen und kognitiven Seite liegen, wenn wir über Ben Taylors Ansatz über Athletik nachdenken. Also die mentalen, kognitiven Stärken, Memory, Antizipation, alles, worüber wir zuletzt geredet haben, das sind die Bereiche, in denen Nikola Jokic glänzt. Und dann hast du natürlich auch einige Bereiche wie Stärke, in denen er sehr gut ist, und Balance, wenn ich jetzt hier spontan gucke. Allerdings hast du auch Bereiche, in denen der Joker halt nicht optimale athletische Voraussetzungen mitbekommt. Ist jetzt nicht, die allerbeste Ausdauer, die allerschnellsten Reflexe. Vertical Plane ist jetzt nicht so wirklich vorhanden, außer er spielt, keine Ahnung, gegen Houston und Alperen Şengün und haut da mal einen wilden Dunk raus. Change of Direction schon. Change of Pace jetzt auch nicht so krass, ist jetzt auch nicht der allermobilste, ist natürlich groß und schwer, was ein großer Vorteil ist, aber ist Nikola Jokic jetzt ein krasser Athlet laut Ben Taylors Definition? Auf jeden Fall, weil er sehr viel dieser Skills mitbringt, die Ben Taylor mit zur Athletik zählt. Wenn wir jetzt allerdings sagen, okay, wir nehmen nur das mit rein, was er als hard und soft bezeichnet, ist halt dann die große Frage, ob Nikola Jokic, also Doncic auf jeden Fall, das haben wir jetzt zur Genüge runtergebrochen.
Ja.
Bei Jokic bin ich mir da nicht so sicher, um ehrlich zu sein.
Ich auch nicht. Ich bin da voll bei dir. Also wenn wir diese dritte Säule, diese kognitiven Aspekte mit reinnehmen, dann klar, haben wir ja jetzt gerade gesagt, das würden wir beide eher nicht machen.
Dann ist er vielleicht der beste Athlet in der NBA.
Ja, wahrscheinlich. Aber auch dann fände ich, also selbst wenn wir nur die ersten beiden Säulen, die harten Faktoren und die weichen Faktoren, sowas wie Hand-Eye-Body-Coordination ist Jokic halt auch off the charts.
Ja.
Also finde ich, man kann schon zu dem Schluss kommen, er ist wahrscheinlich ein besserer Athlet, als man das in so einem klassischen Sinne vielleicht auf den ersten Blick sagen würde. Du hast es gesagt, Stärke hat er, unglaubliche Beweglichkeit und Balance für einen, auch das wieder mit dem Sternchen, für einen Spieler seiner Maße. Aber alles, was wir jetzt gerade bei Luka definiert haben, als die Punkte, in denen Luka wahnsinnig gut ist, und die ihn zu einem viel, viel krasseren Athleten machen, als das viele wahrscheinlich denken. Die Richtungswechsel, die Tempowechsel, die Reflexe, auch da wieder die Balance. Das gilt für den Joker halt nur mit Abstrichen. Und deswegen würde ich auch, komme ich zum gleichen Schluss wie du. Ja, er ist wahrscheinlich athletischer nach dieser für uns jetzt neuen Definitionen. Aber wenn wir die kognitiven Aspekte ausklammern, die wie gesagt natürlich allem, was mit Athletik zu tun hat, helfen, aber ich würde sie eben nicht in dieselbe Schublade stecken, dann ist er weiterhin jetzt kein Überathlet. Das wäre so das Fazit, das ich, auf Jokic bezogen ziehen würde.
Ja, safe.
Wer ist denn jetzt der athletischste Spieler der NBA? Das ist eine Frage, die ist selbst mit diesem neuen, nuancierteren Verständnis unmöglich zu beantworten, weil man dann natürlich auch vor der Frage stellt, wie gewichte ich die einzelnen Sachen? Also ist es mir wichtiger, einen super starken Spieler zu haben oder ist es mir wichtiger, einen shifty Spieler zu haben? Ist es Anthony Edwards?
Ich würde sagen, es ist
wahrscheinlich Anthony schon, Edwards. Oder?
Also das war auch der Name, den ich mir jetzt überlegt hatte, während du diese Frage formuliert hast.
Ja, ich glaube, wenn wir ein Gesamtpaket suchen.
Er hat nicht den Basketball-IQ und die ganzen mentalen und kognitiven Fähigkeiten eines Luka Doncic. Denn Anthony Edwards mit all diesen Fähigkeiten auf der mentalen und kognitiven Seite eines Luka Doncic ist gleich LeBron James.
Ja.
LeBron ist die Mischung, Prime LeBron ist die Mischung aus Luka und Anthony Edwards.
Ja.
Und von daher wäre ich ganz cool, wenn wir die beiden, auch weil sie so unterschiedlich sind, als die beiden athletischsten Spieler der NBA bezeichnen. Aber es ist schwer, Argumente zu finden gegen Giannis. Gerade gegen Giannis im aktuellen Stadium seiner Karriere, wo er wahnsinnige Fortschritte bei Change of Direction, Change of Pace, bei seiner Hand-Eye-Body-Koordination, bei den Reflexen gemacht hat. Das ist nicht mehr so mit dem Kopf durch die Wand, wie das vor 5 Jahren, wo er die gleichen athletischen Voraussetzungen hatte, die er jetzt hat, mitbringt. Aber Giannis, da sehen wir das in meinem Bucks-Video runtergebrochen, ganz oft im Short-Row sehen wir ihn da Euro-Steppen und verlangsamen und in seine Spots kommen und all die möglichen Sachen machen, die Bucks Offense ja auch so erfolgreich macht in dieser Saison. Also Giannis, es ist schwer, Argumente zu finden gegen ihn als den besten Athleten der NBA, und ein fitter Zion hat halt den großen Vorteil, dass es niemanden anderes gibt mit seinen physischen Voraussetzungen. Dass einfach man, egal wie viel man an seinen fundamentalen Fähigkeiten arbeitet und wie lange man im Gym ist und was man macht, um seine Ausdauer zu verbessern, du kannst nicht auf diese Kombination von Power und gleichzeitig halt aber auch, was wir als Vertical Plane und dann auch sicherlich Antritt und Beschleunigung bezeichnet haben, kommen in keiner Welt. Ausser Thompson ist sicherlich der athletischste Rookie, den ich je gesehen habe.
Und hat vermutlich auch sehr bald, also vielleicht hat er jetzt schon einen Case für den athletischsten Spieler der NBA.
Yes.
Spätestens, wenn er noch das ein oder andere Kilo Muskelmasse zulegt, wird er in ein paar Jahren wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Case haben.
Gib mir Giannis. Na? Noch.
Ich glaube, ich bin bei Edwards. Einfach diese, zum einen die krasse, krasse, krasse Explosivität vertikal, die Giannis nicht unbedingt braucht, weil er halt 6 Inches größer ist als Edwards. Und viel, viel längere Arme hat. Und aber auch wirklich halt diese Verbindung aus Richtungswechsel, Tempowechsel, Beweglichkeit und aber diese Explosivität und Stärke plus Stamina. Also Edwards ist auch jemand, der in der Crunch-Time noch auf seinem Level performen kann. Ich bin, glaube ich, bei Edwards, aber klar, es, wie du sagst, es fällt schon schwer, Argumente gegen Giannis zu finden. Bald dann vielleicht auch Ausar Thompson. Und um die Frage
sagen
zu
beantworten. Sagen wir Top 5.
Ja.
Top 5. Luca, Giannis, Edwards, Thompson, Zion.
Ja, fitter Zion, wenn nicht, dann vielleicht
fitter Zion.
Ja, oder jemand wie Levine. Wobei, bei Levine ist es auch zurückgegangen. Aber so Levine vor 4-5 Jahren, dann Contest Levine. Krass.
Ja, sagen wir doch Levine. Die Sache ist halt die, wenn Levine ein Laker ist bald, dann muss ich sehr positiv über ihn reden. Und wenn ich jetzt nicht schon positiv über ihn rede, dann kommen die Leute und sagen, Jüss, was ist da los? Du warst ja nicht mal der allergrößte Fan, von daher.
Das heißt, wir machen jetzt, wir sagen ja, Levine
ganz unauffällig
rutscht mit rein und dann kannst du dein Video dem Trade nennen, die Lakers schnappen sich einen Top 5 Athleten in der NBA.
Genau, und dann heißt es nicht, dass ich meine Meinung zu ihm geändert habe, sondern ich war schon vorher ein Fan.
Okay, perfekt, dann machen wir das so.
Wunderbar.
Aber um die Frage zu beantworten, die vielleicht, wahrscheinlich, eventuell der Titel dieser Folge war, ist Luka Doncic der athletischste Spieler der NBA? Nein, aber er ist sehr, sehr viel weiter oben anzusiedeln, als man das in einem klassischen Bild von Athletik vielleicht vermuten würde.
Mhm.
Damit
yes, sir.
können wir das
machen
Thema.
Machen wir Trivia heute oder machen wir Trivia nicht?
Nee, machen wir Trivia. Du hast eine Trivia-Frage dabei.
Machen wir das so. Handelt auch um ein paar der Spieler, die wir heute erwähnt haben, denn die athletischen Spieler neigen dazu, auch sich Stats abzugreifen ohne Ende. Wir reden über 25 plus Punkte, Triple-Double, während man sehr jung war.
Aha.
Sehr junge Spieler, die das erreicht haben. Wir haben einen Trae Young, den wir ja manchmal erwähnt haben, der das mit 21 Jahren bereits geschafft hat. De'Aaron Fox war knapp 21, also war noch 20, als er sein erstes 25 plus Punkte Triple-Double aufgelegt hat. Morant war 20 Jahre und 183 Tage. Gerade mal alt. Giannis war wahnsinnig jung, war auch nur 21, als er das mal geknackt hat. Reden wir über LeBron.
Mhm.
LeBron James war 20 Jahre und 20 Tage alt bei seinem ersten 25 plus Punkte Triple Double. Hat es in Portland erreicht. In 44 Minuten legte er, jetzt muss ich gucken, 27, 11 und 10 auf. Ich möchte von dir die beiden Spieler wissen, die das geschafft haben in noch jüngeren Jahren. Auf einen solltest du relativ easy kommen, auf den anderen gar nicht.
Danke, das macht Mut.
Sie waren beide 19.
Okay, auf einen sollte ich easy kommen. Naja, bei easy kommen denke ich jetzt entweder an Magic Johnson, aber der war, glaube ich, mit 19 noch gar nicht in der Liga. Der war ja am College lange. Also ist es ein moderner?
Magic war 21.
Ja, okay.
Zwei moderne, ja.
LaMelo?
Nee, aber LaMelo war 20 Jahre und 78 Tage in L.A. damals, Overtime-Game. Also 20 Jahre und 2 Monate und dann auch nur in einem Overtime-Game. Eieiei.
Mann.
Ja. Nee, es sind zwei andere Kollegen.
Ich denke gerade so an die letzten Jahre. Also ich weiß, dass LaMelo hatte kurzzeitig mal das jüngste Triple-Double, Punkt. Und ich meine, Giddy hat dann diesen Rekord sich... Ist es Josh Giddy?
Josh Giddy ist der, auf den du eigentlich nicht hättest kommen sollen, ja. Krass, okay. Okay, ja, Josh Giddy ist auf Platz 1 mit 19 Jahren und 127 Tagen im Garden. Auch in einem Overtime-Win legte er 28, 11 und 12 auf. Krass, okay.
Stark. Da wäre es jetzt aber natürlich keiner umso peinlicher, wenn ich auf den Einfachen nicht komme.
Hm.
25 Punkte Triple-Double. Er muss ja dann wahrscheinlich auch 19 oder gerade eben 20 gewesen sein.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, beide 19.
Ach so, okay. Kate?
Nope. Hat auch ja super wenig gespielt in seinem Rookie-Jahr, Kate. Deswegen mich mal gucken, ob man ihn überhaupt findet. Nee, nicht mal in der Top 100.
Okay, ich versuche gerade mal so die letzten Draft-Classes durchzugehen, wer dann da in Frage kommen würde. Also dieses Jahr jetzt, glaube ich, auf jeden Fall niemand. Das hätte man mitbekommen. Letztes Jahr Paolo. Paolo? Nee, glaube ich nicht. Hatte der überhaupt schon mal ein Triple-Double? Fehlen die Assists wahrscheinlich. Scotty Barnes ist jemand, an den ich noch denke.
Brudi, er soll literally in den Folgentitel.
Ich dachte, Luca hatten wir schon. Hattest du nicht am Anfang?
Nein.
Ach so, ja dann Luca natürlich. Ich dachte, du hättest Luca am Anfang schon erwähnt bei diesen ersten paar Namen.
Nein, ich hatte Morant erwähnt, ich hatte Fox erwähnt, Young und dann mit LeBron angefangen.
Ah, ja, dann Luca natürlich.
Also hoffe ich.
Ja, kann schon sein. Ich habe dir wie immer nicht zugehört.
Schwierig.
Dann natürlich, Luca, das wäre dann auch mein erster Guest gewesen. Ich hatte den schon ausgeklammert.
Ach so. Nein, Doncic dominiert hier. Also wenn wir über die Top... Eieiei. Also Doncic hat die Plätze 2, 3 und 4.
Mhm.
Platz 7. Also LeBron war dann... Also Giddy ist 1, dann 2, 3 und 4. Doncic, dann LeBron 5 und 6. Dann kommt wieder Doncic auf 7. Und dann kommt 14 bis 24 wieder Doncic.
Okay.
Und dann 26, 27, 28, 29 auch wieder Doncic. Also von den Top 29 hat Doncic so die Hälfte.
Okay, krass. Sehr schön. Ja. Okay. Leute, das war es für heute. Wir hoffen, wir konnten euch eine spannende Folge liefern. Wir hoffen, es hat beim Zuhören genauso Spaß gemacht wie uns beim Diskutieren und Philosophieren und Entschlüsseln. Wir hoffen, ihr habt wenn vielleicht nicht ein neues Verständnis von Athletik, zumindest den ein oder anderen Gedankenanstoß mitnehmen können. Und wie gesagt, die Folge, sowohl die Folge von Ben Taylor, als auch das Modell, als auch jetzt dieses Ronaldo-Video, das findet ihr alles in der Folgenbeschreibung, wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Vielleicht auch den Artikel, den du gelesen hast über Hand-Eye-Body-Coordination und so weiter. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schickt mir den nachher mal bitte. Und dann wünsche ich Zukunft-Julius jetzt erstmal noch weiterhin viel Spaß in der Stadt der Engel. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn du dann wieder zurück in der Heimat bist. Und bis dahin, vielen, vielen Dank, wie immer. Und ciao.
Haut rein, Leute. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.